Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Saal und auch online zu der heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Zunächst bitte ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns digital zugeschaltet sind, jetzt ihre Stummschaltung zu aktivieren, damit wir das digital technisch gut abwickeln können. Vielen Dank. Diese Anhörung befasst sich mit den nachfolgenden Vorlagen, dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und anderer wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen. Das ist die Drucksache 19-23492. Dann haben wir den Antrag der Fraktion der FDP dazu für ein selbstbewusstes und wachstumsorientiertes Wettbewerbsrecht auf digitalen Märkten, Drucksache 19-23688. Wir haben den Antrag der Fraktion Die Linke, Wettbewerbsrecht 4.0, digitales Monopoly beenden, auf der Drucksache 19-23689 und den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Internetgiganten zähmen, fairen Wettbewerb für digitale Plattformen herstellen. Das ist die Drucksache 19-23701 und auch den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Verbraucherschutz und fairen Wettbewerb stärken. Bundestagsdrucksache 19-23705. Ich begrüße im Einzelnen die Sachverständigen, die unserem Ausschuss heute Morgen zur Beantwortung von Fragen für die Beratung zu diesem Thema zu Verfügung stehen. Das ist, ich beginne hier auf der linken Seite, der Präsident des Bundeskartellamtes, Herr Andreas Mundt. Herzlich willkommen. Frau Prof. Dr. Daniela Seliger von Linklaters LLP. Herzlich willkommen. Herr Prof. Achim Warmbach vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim. ZEW, den sehen Sie hier nicht live sitzen, sondern der ist uns per Video zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor Warmbach. Dann machen wir hier in der Runde weiter mit Herrn Professor Dr. Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen. Weiter zugeschaltet ist uns auch Herr Dr. Anselm Rodenhausen von der Firma Zalando. Herr Rodenhausen, herzlich willkommen. Dann geht es weiter in unserer Runde hier mit Herrn Dr. Ralf Schalbach vom Verband der Automobilindustrie VDA. Herzlich willkommen. Bei uns ist auch als Sachverständiger Herr Dr. Robbie Riedel vom Deutschen Gewerkschaftsbund DGB. Herzlich willkommen. Und last but not least Herr Klaus Müller, Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Herzlich willkommen, Herr Müller. Dann darf ich begrüßen die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie sowie der mitberatenden Ausschüsse live hier in der Runde oder auch online zugeschaltet. Für die Bundesregierung begrüße ich die parlamentarische Staatssekretärin Frau Lisa Winkelmeier-Becker. Darüber hinaus nehmen auch Fachbeamte des BMWI an dieser Anhörung teil. Ich begrüße weiter die Vertreter der Bundesländer, die Vertreter der Medien und nicht zuletzt auch die als Zuhörer hier erschienenen Gäste und auch diejenigen, die uns heute Morgen über das Parlamentsfernsehen oder sogar live im Internet zuschauen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie bringt so manche Geschwür, dass der Deutsche Bundestag trotzdem alles gibt, um auch die Gesetzgebungsverfahren zügig und in der Zeit durchzuführen. Dafür einen ganz herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschusses, die uns bei dieser Arbeit hier unterstützen. Wir führen diese Befragung unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen hier im Deutschen Bundestag durch, um diese Fragerunden, die sich aus dem Stärkeverhältnis ergeben, in der uns zur Verfügung stehenden Zeit von 2 Stunden durchführen zu können, sind wir darauf angewiesen, dass sowohl die fragenden Abgeordneten als auch Sie als Sachverständige sich möglichst kurz fassen. Die Fraktionen sind daher übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Redezeit von insgesamt 4 Minuten für Frage und Antwort unbedingt eingehalten werden muss. Bei einer Zeitüberschreitung muss ich im Interesse aller Teilnehmer, aller Fraktionen mich dann bemerkbar machen, tätig werden. Ich bitte mir, das nachzusehen, aber es muss. Es gilt der Grundsatz also, je kürzer die Frage, umso mehr Zeit ist für die Antwort. Das ist die Formel, auf der wir das hier normalerweise bringen. Meine weitere Bitte an die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen ist, bitte nennen Sie stets zu Beginn Ihrer Frage den Namen des Sachverständigen, an den Sie die Frage richten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, so eine Frage zu teilen. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass das nicht ganz unschwierig ist bei der Zumessung der Antwortzeit, weil die Sachverständigen müssten sich die verbleibende Zeit dann noch untereinander aufteilen. Das bitte ich also im Kopf zu behalten. Wegen der bereits erwähnten Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit haben wir Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind als Ausschussdrucksachen bereits verteilt worden. Herzlichen Dank, dass Sie uns vorher etwas eingereicht haben. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll gestellt und zur Erleichterung derjenigen, die das Protokoll schreiben werden, werden die Sachverständigen vor jeder Abgabe von mir als Vorsitzenden zur Stellungnahme namentlich aufgerufen, damit wir das gut abwickeln können. Ich sehe, dazu gibt es keine Fragen. Deshalb beginne ich mit der Befragung. Und in der ersten Runde hat der Abgeordnete Kollege Hans-Jörg Durz von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und schon mal vorneweg ein ganz herzliches Dankeschön den Sachverständigen, dass Sie uns heute Rede und Antwort stehen. Meine erste Frage möchte ich an den Herrn Mund richten. Herr Mund, Sie wären ja heute eigentlich in Düsseldorf gewesen, weil dort angesetzt war das Verfahren Bundeskartellamt gegen Facebook, das aber vertagt wurde. Das Beispiel zeigt aber, dass Sie auch bisher sich schon angelegt haben mit den Tech-Giganten unter den bisherigen gesetzlichen Vorgaben. Warum ist aber aus Ihrer Sicht eine Anpassung notwendig? Warum ist der 19a geeignet, um Ihre Arbeit zu unterstützen? Und braucht es möglicherweise Präzisierungen in dem 19a?
Herr Mund, bitteschön.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier heute Stellung nehmen zu dürfen. Das ist richtig, Herr Durz, wir haben uns schon verschiedentlich angelegt mit Amazon, Facebook. Da gibt es eine ganze Reihe von Verfahren, die wir zum Teil auch erfolgreich abgeschlossen haben. Schnell geht es immer dann, wenn wir uns mit den Unternehmen verständigen können auf eine Lösung. Das war bei Amazon zweimal der Fall. Ganz lange dauert es, wenn das nicht der Fall ist, wenn wir also streitig entscheiden und dann durch die Instanzen müssen. Und da hilft eine Präzisierung des Gesetzes ungemein. Und da steht der neue Paragraph 19a, so wie er jetzt vorgesehen ist, vielleicht noch mit einigen Erweiterungen an erster Stelle. Der 19a bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen für uns. Erstens sind Verbotstatbestände im Gesetz präzisiert und klar gefasst. Das erleichtert uns die Verfahrensführung und erleichtert uns vor allen Dingen auch hinterher die Verfahrensführung vor den Gerichten. Zum Zweiten werden wir in die Lage versetzt, auch auf Märkten Verbote auszusprechen gegenüber, ich sag mal, sehr großen Unternehmen, die ihre Marktmacht ausrollen wollen. Verbote, die darauf fußen, dass diese Unternehmen als Ökosysteme mit mitunter Milliarden von Kunden und deren Daten auf diese Märkte kommen. Wir können hier von Anfang an quasi ex ante für ein Fair Play sorgen. Das ist sicherlich ein ganz großer Vorteil, den der 19a für die Zukunft mitbringt. Hat also so eine regulatorische Komponente, wenn Sie so wollen. Der dritte für uns ganz wichtige Punkt, er arbeitet zumindest teilweise mit einer Beweislastumkehr zu Lasten der Unternehmen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht mehr ermitteln müssen. Wir unterliegen nach wie vor dem Amtsermittlungsprinzip. Also wir werden nach wie vor gründliche Untersuchungen auch zugunsten der Unternehmen durchführen. Aber die Unternehmen werden in Zukunft gezwungen sein, uns die Unternehmen, die wir zur Führung des Verfahrens brauchen, tatsächlich auch zu geben. Und das ist immer wieder schwierig, das kann man sich leicht vorstellen. Und wir werden eben durch diese Beweislastumkehr in die Lage versetzt, im Falle eines Non-Liquids zu Lasten der Unternehmen zu entscheiden. Also das sind die drei Komponenten, die ich sehe, die den 19a für uns sehr wertvoll machen. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir im § 19a Absatz 2 noch Präzisierungen ins Gesetz reinschreiben, in Form von Regelbeispielen. Vieles ist jetzt schon formuliert, zum Beispiel, dass bestimmte Unternehmen sich nicht selbst bevorzugen dürfen. Das könnte man anhand von Regelbeispielen noch stärker präzisieren, damit etwas klarer ist, was ist eigentlich eine Selbstbevorzugung. Das hört sich leicht an. Alle sind darüber einig, dass bestimmte Unternehmen sich nicht selbst bevorzugen sollten. Aber wenn wir das im Gesetz etwas klarer fassen, was ist eigentlich eine solche Selbstbevorzugung, dann wäre das sicherlich von Vorteil.
Vielen Dank, Herr Mundt. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Gerd Westphal für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Wambach. Wir haben ja heute hier ein Gesetz zu beraten, was auch als Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft bezeichnet wird. Also ein sehr wichtiges Gesetz, was auch das Instrument der Ministererlaubnis vorsieht. Und hier im Regierungsentwurf ist eine Einschränkung vorgesehen. Und deshalb meine Frage an Professor Wambach. Wie sehen Sie das? Wie beurteilen Sie das, dass hier erst das Oberlandesgericht angerufen werden soll, bevor die Ministererlaubnis möglich ist? Wir halten das für eine Veränderung, die man durchaus noch mal näher betrachten muss. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Herr Professor Wambach.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Runde. Ich bin online zugeschaltet. Ich dachte, bei einem sollte man sich besser online zuhalten, es geht um die Gesetzgebung. Erstmal meine den Punkt, die Sie besprechen, bei einem sehr wichtigen Punkt gehabt, die Ministererlaubnis, dass so eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Ministererlaubnis die Frage ist, wie geht man damit um? Und ich glaube, dass der Schritt, der jetzt vorgeschlagen wurde, dass man zuerst einen ein Rechtsverfahren einlegen muss, was für mich doch zwei Aspekte, nämlich das eine sind die wettbewerblichen Aspekte, die ja durch das Bundesverband begründet werden, und da ist natürlich der Rechtsweg, ist dann im Anschluss möglich. Das Erlaubnisverfahren ist aber doch primär dazu da, um Gemeinwohleffekte und darüber hinausgehende Effekte zu haben. Dadurch, dass das Ministererlaubnisverfahren jetzt daran gebunden werden soll, ein Eilverfahren anzustreben, wird das eine mit dem anderen vermischt. Also konzeptionell werden hier zwei Sachen ineinander geworfen, zwei getrennte Paar Schuhe. Eine ist Wettbewerbsverhinderung, dafür kommen wir das Wettbewerbsverfahren. Das Bundeskartellamt, an das Ergebnis ist der Minister auch gebunden, insofern, dass das ausgemischt wurde. Und dann kommen aber im zweiten Schritt, und das glaube ich auch nochmal wichtige Gemeinwohleffekte, die darüber hinausgehen, weil wichtig und nach wie vor das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. So vieles ergibt sich im Wettbewerb, aber doch nicht alles. Und das bringt dann nichts. Insofern ist diese Vermischung der beiden Aspekte, die Sie hier, also hier, ich spreche jetzt hier auf die Monopolkommission, aber ich sehe es auch persönlich, sehen wir das skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt. Wie man sozusagen dafür sicherstellt, dass der Ministerium wirklich der letzte Schritt ist, nur wenn wir nicht gegründet vorliegen, die für diese Gemeinwohleffekte sprechen. Da haben wir einen Vorschlag gemacht, nämlich, dass man den auch den Rechtsschutz weiter bewahrt, dass die Wettbewerber auch dagegen vorgehen können, dass auch diese Überprüfung der Gemeinwohleffekte sich einer rechtlichen Überprüfung standhalten, weil auch die sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das sind ja auch reale Effekte, die gemessen und bestimmt werden müssen. Also das würde zumindest die beiden Sphären, das eine ist die Sphäre Wettbewerb, das andere ist die Sphäre Gemeinwohleffekte, auseinander. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Wambach. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Leif-Erik Holm für die AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und guten Morgen in die Runde. Schönen herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen heute. Meine Frage geht an Dr. Scheiber vom VDA. Sie kritisieren ja dass wir praktisch mit der GWB-Novelle auch neue Wettbewerbsverzerrungen schaffen. Eigentlich wollen wir das Gegenteil erreichen, und zwar im Hinblick auf die Gewährung des Datenzugangs. Das würde dann ja einheimische Unternehmen benachteiligen, da sie eben Ansprüche außerhalb der EU nur schwer vollstrecken können und Urteile faktisch nicht gegen US- und China-Unternehmen eben dann durchgesetzt werden können. Vielleicht können Sie das noch mal näher ausführen. Und was wären die Alternativen? Können wir innerhalb des Gesetzentwurfs noch etwas Grundsätzliches ändern? Oder Sie plädieren ja im Prinzip eher dafür, dass wir auf die EU-Regelung warten.
Vielen Dank, Herr Dr. Schach.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Es ist in der Tat so, dass aus Sicht nicht nur der Automobilindustrie, sondern der Industrie insgesamt die Sorge besteht, dass die offenen Tatbestände hier gerade im Private Enforcement zu überschießenden Effekten führen können und dass sich in der Tat die Überlegung stellt, wie können die Unternehmen der Industrie wie auch sonst der gewerblichen Wirtschaft auch im Bereich Dienstleistungen und nicht nur die großen, sondern auch die kleinen in diesem Bereich vor Ansprüchen Dritter vor Zivilgerichten geschützt werden. Und es ist sicherlich hier auch bekannt, dass gerade auch schon Stimmen aus der deutschen Justiz laut geworden sind, die vor einer Klagewelle, also außerhalb des Tätigwerdens des Bundeskartellamtes, warnen, indem Datenzugangsansprüche geltend gemacht werden. Und die Sorge ist eben, dass das eben nicht nur, wie Herr Mund eben ausführte, große Portal- oder Internetfirmen sind, sondern dass die Tatbestände hier so offen formuliert sind, dass es auch andere Unternehmen sein können, gerade eben die deutsche Industrie, kleine wie große Unternehmen, die schon seit vielen, vielen Jahren aktive Player in der deutschen Datenwirtschaft sind. Und auch wenn wir, Herr Holm, das ist natürlich Hochdogmatik, vielleicht kommen ja aus dem Kreis noch Vorschläge, wie man das machen könnte. Aber wir haben noch keine konkrete Idee, würden Sie gegebenenfalls gerne entwickeln, wie man im 19. oder im 20. dort die Tatbestände möglicherweise so verengen könnte, dass diejenigen adressiert werden, die hier mit diesem Gesetzentwurf adressiert werden sollen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Schalbach. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Andreas Lemmel, CDU-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ich möchte Herrn Prof. Dr. Seliger kurz noch mal fragen. Gegen den § 19a wird ja gelegentlich vorgebracht, dass er zu unkonkret sei. Und es geht ja da um diese Regelbeispiele. Der Herr Mund war ja schon kurz darauf eingegangen. Aber wie sehen Sie das denn? Was sind denn noch weitere Regelbeispiele, die den 19a noch konkretisieren könnten? Beziehungsweise welche Konkretisierungen schlagen Sie selbst noch vor?
Vielen Dank, Frau Professor Seliger.
Herzlichen Dank. Also der 19a ist tatsächlich ein Novum und wird im europäischen Vergleich eine Vorreiterrolle nach Deutschland bringen. Insofern wäre es sehr hilfreich, wenn der so konkret wie möglich ausgestaltet ist und letztlich sich dann auch an die europäischen Lösungen hinterher wieder angleicht, also in ein, zwei Jahren dann tatsächlich auch mal überprüft wird, die Regelbeispiele, die dann idealerweise noch in dem 19a aufgenommen werden. Die Konkretisierung sollte einmal dahingehend, dass der 19a klarstellt, dass es tatsächlich nur digitale Plattformen sind, die erfasst werden. Das kann gerade über die Regelbeispiele sehr gut exemplarisch und sehr klar dann dargestellt werden. Eine weitere Idee wäre beispielsweise, dass man auch noch mal im 19a aufgreift, dass es wichtig ist zu sehen, wie viel Zeit ein Nutzer auf einer Webseite verbringt. Bei den Regelbeispielen selber dann zum Teil würde ich sehr anregen, dass man insoweit Klarheit schafft, was genau Fälle von Selbstbegünstigung sind, dass man da also ein, zwei Beispiele in den Gesetzestext aufnimmt, und damit für die Unternehmen und auch für die Berater und für die Wirtschaft klarstellt, was zum Beispiel eine Selbstbegünstigung ist, was nicht. Ein Beispielsfall, der immer gebracht wird, sind Vorinstallationen. Auch da könnte man dann genau klarstellen, was ist denn wirklich eine Vorinstallation, was ist beispielsweise eine Hardware, die aus Sicherheitsgründen insgesamt aber vorinstalliert sein muss, damit es da nicht zu Nachteilen kommt für die Verbraucher. Und dann letztlich Kopplungsbündelungsverbote, die man auch in der Norm ganz konkret darstellen kann. Und es sollte sichergestellt sein, dass nicht jeder Wettbewerb, der beschränkt wird, tatsächlich auch der Norm unterfällt, sondern nur Wettbewerb, der wesentlich beschränkt wird, weil man sonst eine zu weitgehende Norm kreiert.
Vielen Dank für die Antwort, Frau Professor Seliger. Und der nächste Fragesteller ist der Kollege Theurer für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank.
Herr Theurer, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dank auch von unserer Fraktion an die Sachverständigen. Wir haben ja einen eigenen Antrag hier zu diesem Thema eingebracht, der sich auch mit der Spezifizierung von Artikel 19a befasst. Oft sind es lange Verfahren, die in der Missbrauchsaufsicht oder Überprüfung von Kartellen zur Feststellung von marktbeherrschenden Stellungen mit anschließenden Sanktionen führen. Meine Frage richtet sich an Herrn Mund und an Herrn Professor Wambach. Ist es möglich, § 19a präziser zu fassen? Sie haben davon gesprochen. Ist dazu die Blacklist, die jetzt auf europäischer Ebene kursiert, hinreichend spezifiziert? Können Sie das noch etwas erläutern? Und die Frage an Herrn Professor Wambach ist, welche Rolle kann die Monopolkommission hierbei spielen? Sind die erweiterten Einsichtsrechte ausreichend oder müsste hier der Gesetzgeber noch weitergehen?
Vielen Dank, Herr Theurer. Zunächst Herr Mund, der noch ein bisschen Zeit und Platz für Herrn Professor Wambach lassen muss. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir könnten uns durchaus vorstellen, den 19a zu präzisieren. Ich kann einiges aufgreifen von dem, was Frau Seliger gesagt hat, also insbesondere, dass wir zum Beispiel die Selbstbevorzugung noch etwas besser definieren, dass wir vielleicht das Thema Vorinstallation tatsächlich aufnehmen, dass wir das Thema Datenmissbrauch durch solche Unternehmen noch stärker ausdifferenzieren. Einige Dinge, da möchte ich jetzt die Gelegenheit doch schnell ergreifen, die Frau Seliger erwähnt hat, würde ich auf keinen Fall übernehmen, nämlich zum Beispiel den 19a anknüpfen lassen an die Zeit, die man auf so einer Plattform verbringt. Das ist sehr unterschiedlich. Bei Facebook werden Sie teilweise sehr viel Zeit verbringen. Search über Google mag sehr, sehr schnell gehen und Sie verbringen da sehr wenig Zeit. Das ist meines Erachtens kein guter Indikator. Da brauchen wir eine Gesamtbetrachtung, die wir in der Vergangenheit auch immer schon mal vorgenommen haben. Und wenn Sie in den 19a auch noch reinschreiben wollten, dass nur wesentliche oder erhebliche Beschränkungen erfasst sein sollten, dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass das geeignet ist, viele Verfahren von Anfang an unführbar zu machen und auszuheben. Dann werden wir vor den Gerichten Gutachterschlachten haben, ob die Wettbewerbsbehinderung, die hier gerade in Rede steht, wesentlich oder erheblich ist. Ich glaube, das wäre ein erheblicher Nachteil bei der Anwendung des § 19a. Also Präzisierungen jedenfalls beim Thema Vorinstallation, beim Thema Datenmissbrauch, beim Thema Kopplung, Bündelung, beim Thema Regelsetzung durch solche Ökosystemen auf anderen Märkten. Das alles kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber man muss vorsichtig sein, wenn es darum geht, den 19a insgesamt wiederum einzuschränken. Das sollten wir nicht tun, damit er gut anwendbar bleibt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und Herr Professor Wambach.
Ja, vielleicht zuerst zum 19a. Der ist schon sehr besonders. Und da spricht Deutschland sozusagen, hat da eine Vorreiterrolle, der sich so nicht, auch nicht, es sind ja viele Gutachten weltweit geschrieben worden. Wir ringen ja alle um die richtige Lösung. Und 19a ist auf der einen Weise raffiniert, weil sozusagen man hat nicht die per se Verbot, so hohe Verantwortung für das Bundeskartellamt. Auf der anderen Seite aber auch mit Risiken behaftet, weil Rechtsbegriffe sind nicht wohl definiert. Insofern muss man da mit einer gewissen Vorsicht rangehen an den 19a. Und ich finde, was die Vorredner gesagt haben, den größten Teil würde ich dem zustimmen. Vielleicht noch zwei Aspekte. Der eine Aspekt, 19a ist für Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb marktübergreifend Wettbewerb steht da drin und ich würde noch stärker den Wettbewerbsbezug herstellen. Es ist hier wirklich was Besonderes. Wie wird der Wettbewerb behindert in digitalen Ökosystemen und diesen Wettbewerbsbezug würde ich herstellen? Das Zweite, Frau Professor Seliger hat schon angesprochen, wir müssen aufpassen, dass es parallel zu Europa läuft. Und bei der europäischen Lösung.
Ausführungen müssten wir dann auf die nächste Frage verschieben, Herr Professor Wambach, weil wir mit der Zeit schon am Ende sind. Damit tritt das ein, was ich vorhin schon mal befürchtet habe. Aber vielen Dank soweit. Die nächste Frage stellt der Kollege Meiser für die Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Riedel vom DGB. Welche sind aus Sicht der Gewerkschaften die wichtigsten Argumente dafür, mit dem neuen Paragraph 19a nicht bloß die Möglichkeit zu eröffnen, dass das Bundeskartellamt gegenüber marktbeherrschenden Unternehmen bestimmte Verhaltensweisen untersagt, sondern stattdessen von vornherein als klare Verbotsnorm den Paragraph 19a zu formulieren?
Vielen Dank. Herr Dr. Riedel.
Ja, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mich hier äußern zu können. Herr Meiser, vielen Dank für die Frage. Erlauben Sie mir ganz kurz nochmal zwei Punkte allgemeiner Natur kurz vorher zu erwähnen, bevor ich konkret auf Ihre Frage eingehe. Für uns als Gewerkschaften ist es sehr wichtig, dass ein faires und funktionierender Wettbewerb verschiedene Zielperspektive haben muss. Und zwar, das bedeutet, dass die Interessen aller beteiligten Akteure und Stakeholder im Wettbewerb Berücksichtigung finden müssen. Das zieht sich auch auf den Punkt, dass gesellschaftlich anerkannte Interessen und Ziele wie Beschäftigungserhalt, wie die Fortführung des Betriebs, aber auch wie Unternehmens- bzw. Mitbestimmungs- und Arbeitnehmerrecht eingehalten werden. Sprich, aber auch natürlich ökologische Faktoren oder auch Fragen der datenschutzrechtlichen oder verbraucherrechtlichen Aspekte sollten Eingang in das gesamte Wettbewerbsrecht finden. Und Ansatzpunkte dafür gibt es ja, wie das Wettbewerbsrecht breiter gefasst werden kann. Und zwar bei der Ministererlaubnis, wo auch Allgemeinwohlgründe mit zur Entscheidung herangezogen werden oder auch in der öffentlichen Auftragsvergabe, wo einzelne Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden können. Und folglich schließt sich daraus für uns als Gewerkschaften, dass wir mit dem Wettbewerbsrecht nicht nur einen horizontalen Interessenausgleich, also zwischen unmittelbaren Wettbewerbern erfolgen muss, sondern auch ein vertikaler Ausgleich, was auch das Verhältnis zwischen Unternehmen und den Beschäftigten selber mit einschließt. Zu der Frage der Missbrauchsaufsicht bzw. 19a. Also wir erkennen an, dass die Bundesregierung mit der Novellierung des GWB einen Vorstoß macht, um die Marktmacht einzelner Unternehmen begrenzen zu wollen. Es gibt Punkte, die wir unterstützen können. Das ist zum Beispiel auch der Anspruch auf die Rechtssicherheit von Kooperationen. Das ist die Beweislastumkehr missbräuchlichen Verhaltens. Es ist aber auch die Möglichkeit der Kartellbehörden, frühzeitig zu intervenieren, bevor überhaupt Verstöße schon greifen. Und wir sind allerdings der Meinung, dass auch der 19a, den wir grundsätzlich begrüßen, aber dennoch Raum für Verbesserungen lässt. Und zwar achten wir es als sinnvoll, den 19a in einen Verbotsnorm umzugestalten. Denn nach aktueller Ausgestaltung ist es für uns strittig und nicht klar, ob die intendierte disziplinierende Wirkung des 19a für überragend marktmächtige Unternehmen auch wirklich greift. Und von daher sollte der Gesetzgeber bzw. die Bundesregierung an der Stelle nochmal nachsteuern. Wir regen auch an, ein mögliches Antragsrecht auf Prüfung von Dritten zu gewähren, zumindest zu überprüfen, inwieweit das möglich ist. Denn gerade zivilgesellschaftliche Akteure, verbraucherschutzrechtliche Organisationen, aber auch Gewerkschaften haben oftmals Erkenntnisse, wo missbräuchliches Verhalten vorliegt und sind daher eine ganz gute Adresse, um möglicherweise auch so ein Antragsrecht, so ein Prüfungsrecht zu initiieren.
Vielen Dank, Herr Dr. Riedel. Die nächste Frage kommt von der Kollegin Katharina Dröge für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Klaus Müller und ich möchte auch zum Paragraphen 19a fragen, da der sozusagen das Herzstück dieser Gesetzesnovelle ist. Einmal möchte ich Sie um Ihre Bewertung bitten, wie Sie diese Norm grundsätzlich finden. Und dann möchte ich Sie auch fragen danach, ob der 19a nicht weiterentwickelt werden sollte zu einer Verbotsnorm und ob nicht bestimmte Regelungstatbestände des 19a, wie beispielsweise die Interoperabilität, sich auf einen weiteren Adressatenkreis richten sollten, als nur der 19a erfasst wird.
Vielen Dank. Herr Müller, bitte schön.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, Frau Abgeordnete, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Frage. In der Tat, mit dem 19a blicken viele Staaten, viele Wettbewerber zurzeit auf Deutschland. Wir begrüßen den Entwurf, den Vorstoß, die Idee, die dahinter steht. Und wir sind ja in enger Kooperation als Verbraucherzentrale Bundesverband mit dem Bundeskartellamt. Und wir sehen die Schwächen des bisherigen Rechtes. Und das kann einfach nicht sein, weil Wettbewerb ist die notwendige Voraussetzung, nicht immer die hinreichende Bedingung, aber die notwendige Voraussetzung für guten Verbraucherschutz. Und insofern begrüßen wir, dass mit dem 19a ein präventiver Gedanke Eingang zielt. Insofern finden wir das richtig. Ich schließe mich den Vorrednerinnen und Vorrednern an, die sagen, er ist aber noch nicht perfekt. Er könnte noch besser werden an der Stelle. Und Sie haben auf zwei Punkte angespielt. Das eine ist die Frage nach der Verbotsnorm. Ja, das würden wir begrüßen, insbesondere aus zeitlichen Erwägungen. Wir sehen, dass gerade in der digitalen Welt, im digitalen Wettbewerb, Zeit ein noch wichtigerer Faktor ist, als das in der analogen Welt der Fall ist. Das heißt, wir wünschen uns hier eine schnelle, eine zeitnahe Möglichkeit des Bundeskartellamtes tätig zu werden. Und mit dem Doppelschritt, der bisher vorgesehen ist, glauben wir, dass in bestimmten Situationen dieses womöglich nicht schnell genug gehen kann. Insofern würden wir uns hier eine Präzisierung wünschen und dieses unterstützen. Die zweite Frage bezieht sich auf den Anwendungsbereich. In der Tat, wenn wir uns Verbraucherbeschwerden angucken, die uns erreichen, dann ist insbesondere die Frage, wie weit hier Interoperabilität, Datenportabilität heute schon real nutzbar ist. Etwas, was zwar in der Datenschutzgrundverordnung theoretisch angelegt ist, was aber praktisch nicht praktikabel ist. Und insofern können wir uns eine ganze Menge an Anwendungen vorstellen, wo wir sagen würden, wenn hier der 19a präziser gefasst wird, wird er erstens sehr kongruent zu dem, was auf europäischer Ebene mit dem New Competition Tools diskutiert wird. Also wir sehen hier eher ein Ineinandergreifen. Man kann jetzt ein wenig diskutieren, wer ist zuerst, Hase oder Igel. Wir sehen hier ein Ineinandergreifen der deutschen nationalen Überlegungen mit den europäischen EU-Kommissionsüberlegungen. Und ja, das wird nicht die letzte GWB-Novelle sein, die wir in diesem Hohen Hause hier beraten. Da wird man voneinander lernen und voneinander profitieren. Insofern können wir uns gut vorstellen, dass wir hier einen Schritt weitergehen. Ich will vorsichtig darauf hinweisen, dass bei der Interoperabilität man aufpassen muss, dass die Kleinen nicht unter den Großen leiden. Wenn wir zum Beispiel an Messenger-Dienste denken, dann gibt es durchaus gewisse Risiken. Das kann man aber regeln an der Stelle, sodass wir im Ergebnis sagen würden, das macht durchaus Sinn. Vielleicht noch einen kurzen Satz zu der spannenden Diskussion, ob zeitliche Dimensionen eine Rolle spielen sollten. Wir haben uns als Verbraucherzentraler Bundesverband damit auch intensiv beschäftigt. Wir halten die Diskussion durchaus für sachgerecht. Man muss aber, und so habe ich auch Herrn Präsidenten Mund verstanden, sehr genau aufpassen, wie man das abgrenzt. Zeit ist nicht gleich Zeit. Das Facebook- oder das soziale Netzwerke-Beispiel ist das eine. Wenn Sie auf Streamingdiensten unterwegs sind, sind Sie naturgemäß lange unterwegs. Das ist vollkommen etwas anderes, als wie Sie Such- oder Kaufentscheidungen treffen. Das heißt, wenn Sie überlegen, diese Komponente einzuführen, können wir uns das vorstellen. Sie kann hilfreich sein, aber nur in einer sehr, sehr präzisen Art und Weise. Das vielleicht noch als Ergänzung.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Falco Moss für die Fraktion der SPD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank nochmal an den hohen Sachverstand der Gutachterinnen und Gutachter hier. Meine Frage geht an Herrn Professor Dr. Potzun zunächst. Vielen Dank auch nochmal für das sehr ausführliche Gutachten, wo sich ja auch, finde ich, sehr dezidiert auch nochmal die Anträge der Opposition mit angeschaut haben, weil ich glaube, dass am Ende das Gesamtbild hier tatsächlich wichtig ist. Deswegen würde ich auch in meiner ersten Frage nochmal auf 19a eingehen wollen. Und ich glaube, insgesamt haben Sie ihn ja positiv bewertet. Insofern können wir das vielleicht sogar weglassen. Aber Sie sagen ja auch, dass man ihn präzisieren kann. Regelbeispiele wären ein Ansatz. Unbilligkeit zu streichen wäre ein zweiter. Und Sie setzen sich ja auch mit der Frage Verbotsnorm automatisch auseinander. Vielleicht können Sie das, weil das ja eben Thema war, auch noch mal kurz erläutern.
Vielen Dank, Herr Professor Potzu.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Mors, für die Frage und die Einladung. Der Paragraph 19a ist sicherlich das Herzstück dieser ganzen Novellierung. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, dass wir darüber noch mal sprechen. Und wir sollten, glaube ich, auch im Blick haben, dass das eine Vorschrift ist, die auf wirklich wenige Adressaten beschränkt sein soll. Und so wie ich den Absatz 1 sehe und so wie ich Herrn Mund und seine Truppe einschätze, auch bleiben wird. Also das ist nichts, was jetzt sozusagen alle Digitalunternehmen oder noch weiter gefasst alle wichtigen Unternehmen oder so in irgendeiner Form angreift. Deshalb glaube ich, dass wir sozusagen, wenn wir an der Normadressatenstellung sind, also in Absatz 1 nochmal gucken, glaube ich, dass wir da schon einen sehr guten Weg gefunden haben, das einzugrenzen. Für mich ist das Entscheidende bei dieser Vorschrift, das, was dann als Faktor Nummer 5 da in dem ersten Absatz drin steht, dass viele dieser Unternehmen oder die Unternehmen, um die es uns geht, so eine Schlüsselstellung dafür haben, anderen Unternehmen Zugang zu Märkten zu vermitteln. Also wenn wir so eine Gatekeeper-Funktion haben, ich glaube, das ist eigentlich der Kern dessen, worum es in 19a geht. Der ganze Charme dieser Vorschrift und die Weiterentwicklung dieser Vorschrift liegt dann natürlich in dem System in Absatz 2, dass wir nämlich genauere Vorschriften kriegen, an die sich bestimmte Unternehmen halten müssen. Und ich finde den Mechanismus, so wie er jetzt vorgesehen ist, auch in Abgrenzung zu dem, was die Europäische Kommission sich vorgenommen hat, eigentlich ziemlich gelungen. Und zwar deshalb, weil wir hier so einen Mix haben aus einerseits eine stärkere Präzisierung. Das ist das, was das Bundeskartellamt braucht, um bei Gericht erfolgreich sein zu können und um nicht sozusagen ewig über jedes Tatbestandsmerkmal diskutieren zu müssen. Und gleichzeitig ist die Vorschrift aber auch noch so offen gefasst, dass man darunter vielleicht auch das ein oder andere fassen kann, was man jetzt noch gar nicht absehen kann. Also wir haben ja in der Vergangenheit mit den GAFA-Unternehmen, um die es hier geht, ja auch die Erfahrung gemacht, wir untersagen vielleicht ein Verhalten oder wir sehen sozusagen, hier machen die irgendwas, was wir nicht wollen, und dann lassen sie sich die nächste Programmierschnittstelle einfallen und es kommt sozusagen wieder auf einer anderen Ebene dazu, dass das Ökosystem ausgedehnt wird und erweitert wird. Und deshalb würde ich sozusagen am Grundmodell festhalten. Und dieses Grundmodell sieht für mich so aus, Kartellamt stellt fest, ihr seid von dieser Norm erfasst und dann haben wir ein paar Punkte. Diese Punkte können präzisiert werden durch Regelbeispiele, das würde ich auch für sinnvoll halten, dass man das, was jetzt noch vielleicht in ein paar unbestimmten Rechtsbegriffen in dem Absatz 2 drinsteht, dass man da nochmal Unterpunkte macht, insbesondere sind die folgenden Vorschriften, Frau Seliger hat eben Beispiel genannt, Herr Mund hat Beispiel genannt, Regelsetzung durch Plattformen, bestimmter Umgang mit Daten, bestimmte Formen der Selbstbevorzugung, Bündelung, Praktiken und so weiter, dass solche Sachen etwas präziser gefasst werden, damit man da drauf greifen kann. Man sollte das aber auch nicht nur machen und nicht nur als Verbotsnorm ausgestalten, denn dann fürchte ich, dass wir da auch wieder Vorschriften kriegen, die wir in ein paar Jahren dann, von denen wir in ein paar Jahren gar nicht mehr wissen, was wir damit wollten sozusagen. So eine gewisse Flexibilität und Offenheit sollte die Norm weiterhin haben und das sehe ich in diesem System eigentlich gut angelegt.
Vielen Dank, Herr Professor Potzun. Bei der nächsten Frage habe ich mich für die Union selber mal auf die Frageliste geschrieben und würde gerne nahtlos an das anschließen, was wir gerade zu dem Paragraphen 19a erörtert haben. Es ist beileibe nicht die einzige Vorschrift in diesem schönen Gesetzgebungsentwurf, aber es ist doch die Dreh- und Angelnorm. Und Frau Professor Seliger, ich würde gerne noch mal über die Beziehungen von 19 und 19a sprechen. Der 19 adressiert marktmächtige Unternehmen, der 19a adressiert Unternehmen, die jetzt neu eine marktübergreifende Bedeutung haben sollen. Bei beiden Normen findet sich ein Tatbestandsmerkmal, das die dort beschriebenen Handlungen zu erlaubten Handlungen macht, nämlich wenn es einen sachlich gerechtfertigten Grund ist. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass wir sehr unbestimmt mit diesen Rechtsbegriffen umgehen. Das ist sogar ein Rechtsbegriff mit einem Bewertungsspielraum. Was kommt denn als sachliche Rechtfertigung in Betracht? Und ich will gerne noch mal die Stichworte mitliefern, die zur Abgrenzung des Zielkonflikts mit dem Datenschutz gehören. Ich nenne Betriebsgeheimnisse, ich nenne das geistige Eigentum, aber auch alles das, was an Schutzrechten von den Unternehmen möglicherweise in Betracht kommen kann. Ist diese Abgrenzung gelungen oder muss da noch nachgelegt werden?
Herzlichen Dank. Vielleicht ganz kurz noch mal aufsetzen. Tatsächlich beim 19 GWB, das ist ja die Ausgangsnorm. Und der 19, das ist sozusagen die Norm gewesen, die vor 20 Jahren eingeführt wurde und man sich darauf stützte oder verlassen hat, dass Unternehmen zunächst mal einfach wachsen können, solange sie das wollen, und dass das der Anreiz und die Innovation für die Unternehmen ist. Und erst wenn sie dann tatsächlich marktbeherrschend sind, dass sie dann bestimmte missbräuchliche Praktiken nicht durchführen dürfen. Und der 19a ist insofern neu, als man möglicherweise jetzt schon unterhalb der Schwelle der Marktbeherrschung als Bundeskartellamt eingreifen kann und die Unternehmen sich aber zunächst mal nicht missbräuchlich verhalten, weil sonst würden sie schon in den 19 reinfallen. Und vor dem Aspekt her würde ich sehen, dass man den 19a zunächst mal vorsichtig und maßvoll eben nutzt und auch anpasst. Und die Möglichkeiten, dass sich Unternehmen nur über eine sachliche Rechtfertigung am Ende beim 19a aus dem 19a sozusagen wieder heraus diskutieren oder manövrieren müssen und das gleichzeitig mit einer Beweislastumkehr auch noch, wo die Unternehmen dann dazu gezwungen sind, zu erklären, warum ihr Verhalten sachlich gerechtfertigt ist. Das ist aus meiner Sicht sehr streng für einen neuen Paragraphen. Und insofern die sachlichen Rechtfertigungsgründe, die man sieht, die könnte man auch oben in tatbestandlicher Ebene schon mit verarbeiten oder verankern, in der genauen Beschreibung beispielsweise der Beispiele, indem man da klarstellt, dass das tatsächlich wettbewerbsschädliche Praktiken sind und nicht irgendwelche Arten von Praktiken. Und die Beispiele, die zurzeit diskutiert werden, gehen alle in diese Richtung. Es sind wettbewerbsschädliche Praktiken. Und bei der sachlichen Rechtfertigung oder auch oben schon wäre dann einzuziehen genau das, was Sie eben ansprachen. Betriebsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse, das sind natürlich alles Sachen, die nicht erfasst sein sollen beim Datenzugang. Und natürlich auch die DSGVO geht dem Kartellrecht davor. Das ist auch in der Gesetzesbegründung ganz klar so dargestellt. Und insofern auch da, das sind Daten, die nicht weitergegeben werden dürfen.
Vielen Dank, Frau Professor Seliger. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Hans-Jörg Durz für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank und geht an den Herrn Professor Wambach. Und wie könnte es anders sein? Nochmal zum Thema Wettbewerb und Innovation. Wir hören in der Diskussion zu dieser GWB-Novelle auch gelegentlich den Vorwurf, dass Innovationen dadurch behindert werden könnten. Wie stehen Sie denn, Herr Wambach, zu diesem Vorwurf? Und vor allem, gibt es denn überhaupt eine Form zu messen, wie auf der einen Seite möglicherweise bei Gatekeepern Innovationen verhindert werden, auf der anderen Seite aber bei anderen Unternehmen Innovationen entstehen?
Vielen Dank, Herr Professor Wambach. Jetzt kommen Sie in voller Länge.
Ja, vielen Dank. Ich muss mich zunächst entschuldigen, ich konnte eben die Uhr nicht sehen, aber jetzt kann ich sie sehen. Insofern kann ich mich jetzt auch an die Zeit halten.
Haben wir für gesorgt, ja.
Genau, danke schön. Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist halt nicht so eindeutig, die Eingriffe, die da gemacht werden, die Innovation behindern. Und die kurze Antwort auf Ihre Frage ist, es ist auch extrem schwer zu messen. Also wir hatten ja in Deutschland die Kommission Wettbewerbsrecht 4.0, die sich in vielen Anhörungen mit dieser Frage auseinandergesetzt wird. Wie stark greifen wir ein und wo behindern wir da die Innovationen? Die großen Unternehmen sind die, die am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben weltweit. Also das ist ja nicht so, dass die nicht innovativ tätig sind, sondern ganz im Gegenteil, die sind ja innovativ tätig. Und das will man ja auch nicht abwürgen mit solchen Regelungen. Meine Schlussfolgerung aus den Diskussionen ist, ein bisschen in die Richtung von Frau Seliger gehen, mit Vorsicht anwenden. Und der zweite Aspekt ist zu evaluieren. Das kommt hier noch hinzu, dass wir ja nicht nur eine Regelung für Deutschland treffen, sondern hier wird weltweit draufgeschaut. Und wir sind ja Teil des europäischen Raums. Viele dieser Geschäftspraktiken sind europäische Geschäftspraktiken, keine deutschen Geschäftspraktiken. Und die EU-Kommission ist dabei, mit dem Digital Markets Act in diese Richtung zu gehen. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht so eine Parallelgesetzgebung haben. Das alleine spricht schon für Evaluierung. Aber auch die Tatsache, dass hier noch so viel unbekanntes Terrain ist, dass wir nicht wissen, wie stark Innovationen beschränkt werden und wo wir sozusagen die mehr kanalisieren müssen. Also wir sagen immer, in der digitalen Welt, da sollte man mehr Reallabore haben, mehr experimentieren. Ich glaube, das Gelbe gilt auch für das Wettbewerbsrecht. Insofern, dass wir zwar nicht jetzt Experimente machen, aber dass wir es evaluieren. Dass wir sagen, nach 2-3 Jahren genau anschauen, wo ist angegriffen worden, hat das Innovationen behindert, dockt das noch an das europäische Recht an, sind hier Widersprüche zwischen dem deutschen und europäischen Recht. Das wäre auch keinem geholfen. Das würde auch Innovationen blockieren, wenn man sagt, wir brauchen eine extra Regel für Frankreich, eine extra Regel für Deutschland. Das hilft keinem. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt, dass wir da eine gemeinsame Lösung haben. Das klingt jetzt sozusagen, ich habe ja noch eine Minute, Herr Vorsitzender. Ich finde es schon richtig, dass wir in Deutschland da auch vorgehen, weil auch das ist Teil des Experimentierens, dass man lernt von der Lösung. Und wie gesagt, das ist eine Lösung, die wirklich einen Mittelweg getroffen hat. Die absoluten Verbote haben das Problem, dass sie es abwürgen, die Innovationen. Wir müssen auch Patenten auch die Möglichkeit geben, dass es schneller agiert. Die Verfahren, die Missbrauchsverfahren, die dauern zu lange. Dieser Paragraph hat das Potenzial, dass hier schneller agiert wird. Vielleicht ist das die gute Balance, aber wie gesagt, das werden wir erst in ein paar Jahren sehen. Ich glaube, das kann man nicht sozusagen von vornherein sauber ableiten, ob hier alle Dimensionen jetzt schon erfüllt sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Wambach. Da war sogar noch was übrig diesmal bei der. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Falko Mors für die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Rodenhausen. Es wurde auch schon eben in der Diskussion kurz das Thema der Nutzerinnenzeit angesprochen. Und Sie sind dort ja in einigen Studien auch involviert gewesen, um genau dieses Kriterium mit zum Gegenstand der Diskussion zu machen. Sind ja jetzt in Ihrer Stellungnahme noch etwas präziser geworden, und zwar haben Sie da auf die aktive Nutzerinnenzeit abgezielt. Vielleicht können Sie uns da noch mal erläutern, wie dieses Kriterium wirken könnte und insbesondere in der Präzisierung, weil wir auch eben in der Diskussion schon gehört haben, man muss aufpassen, dass es eben nicht zu einer Fehlentwicklung führt, weil man vielleicht etwas misst oder zur Grundlage legt, was dann gar nicht relevant wäre.
Vielen Dank, Herr Dr. Rodenhausen.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen in die Runde, meine Damen und Herren Abgeordneten. Zeit in der Tat ist ein wichtiges Kriterium, so wichtig, dass es heute Morgen auch eine Rolle spielt. Von daher nochmal die Frage und der Hinweis an die Haustechnik, ob man mir auch nochmal die Zeit einblenden könnte, das heißt die Saalkamera schwenken, sodass ich auch nicht zu lang rede. Und allein daran sehen Sie schon, welche wichtige Rolle Zeit spielt. Und in der Tat nochmal danke für die Möglichkeit, dass wir als Zalando, als ein europäisches Digitalunternehmen, Gero, unsere Praxiserfahrung einbringen können. Wir halten den Entwurf der Bundesregierung für grundsätzlich gelungen. Ja, gerade auch den 19a, wobei man hier in der Tat nochmal nachpräzisieren könnte. Und unser Vorschlag geht in der Tat dahin, in den Absatz 1 die Nutzerzeit als weiteres Kriterium einzuführen. Wir nennen das Total Consumer Time, andere nennen das User Time Spent, wie beispielsweise Professor Protzum in seiner Stellungnahme. Frau Seliger ging ja in eine ähnliche Richtung, dass sie sagte, die Zeit auf einer Website sollte berücksichtigt werden. Und hinter all diesen verschiedenen Erwägungen steht die Idee, dass Zeit ein wichtiger Frühindikator ist in digitalen Märkten. Dahinter steht der Gedanke, je länger ein Nutzer Zeit auf einer Plattform verbringt, desto mehr Daten kann die Plattform sammeln, die sie dann später monetarisieren kann. Und in der Tat muss man jetzt schauen, wie bringt man so ein Kriterium am besten ins Gesetz. Denn auch der Herr Mund hatte schon darauf hingewiesen, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte. Man muss eine Gesamtabwägung nachher vornehmen von Seiten des Bundeskartellamtes. Und deswegen ist unser Vorschlag auch, Nutzerzeit nicht als alleiniges, alleinbestimmendes Kriterium einzuführen, sondern als ein ergänzendes. Um ein Bild zu wählen, vorher hatte das Bundeskartellamt nur das Maßband, um Marktmacht etwa in Marktanteilen umsetzen zu messen. Und wir wollen zu diesem Maßband jetzt ein weiteres Instrument dem Amt in den Werkzeugkasten packen, nämlich die Uhr, um dann auch zu messen, wie stark wirkt sich Nutzerzeit aus. Und dabei ist es schon wichtig zu sehen, dass diese Nutzerzeit, die muss präzisiert werden. Das, so habe ich auch Herrn Müller verstanden, der fragte, naja, er könnte sich das gut vorstellen, Nutzerzeit, wenn es hinreichend präzisiert wäre. Und da ist unsere Idee, auf die aktive Nutzerzeit abzustellen. Also aktive Interaktion mit einer Plattform, sodass etwa Streaming, Filme anschauen, Musik hören oder auch das autonome Fahren nicht erfasst werden, sondern ausschließlich die aktive Nutzerzeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Rodenhausen. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Enrico Comming für die AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Wambach und an Herrn Mund. Und es geht um das lediglich beschränkte Akteneinsichtsrecht der Monopolkommission in nicht abgeschlossene oder laufende kartellbehördliche Verfahren. Offensichtlich gibt es da ja widerstreitende Interessen. In der Stellungnahme des ZEW, die ja abgestimmt ist mit der Monopolkommission, wird dafür plädiert, dass man eben in laufende kartellbehördliche Verfahren Akteneinsicht nehmen dürfe, um Analysen zu aktuellen wettbewerbspolitischen Fragestellungen entwickeln zu können. Herr Mund, Sie fordern dagegen, dass das eben nicht der Fall sein soll, um eine aktive Mitwirkung der Monopolkommission an der Entscheidungsfindung des Bundeskartellamtes hier nicht zu ermöglichen. Ist es aus Ihrer beider Sicht möglich, die beiden Interessen unter einen Hut zu bekommen und ein Akteneinsichtsrecht in laufende Verfahren für die Monopolkommission hier zu gewährleisten, ein solches, das die Entscheidungsbefugnisse des Bundeskartellamtes nicht beeinflussen würde?
Vielen Dank. Herr Mund zuerst. Das ist eine sportliche Frage, deshalb bitte noch ein bisschen Zeit für Herrn Professor Wambach lassen.
Ja, ich lasse Herrn Wambach gerne noch Zeit. Ich will erst mal festhalten, dass wir mit der Monopolkommission ein sehr einvernehmliches, gutes Verhältnis haben und dass wir auch gut zusammenarbeiten und in ganz vielen Fällen in dieselbe Richtung ziehen. Ich glaube ehrlich gesagt eigentlich auch hier, wir gewähren der Monopolkommission umfassend Akteneinsicht in allen Bereichen. Wir tun uns immer schwer, in der Tat, wenn es darum geht, in laufenden Verfahren Akteneinsicht zu geben. Meines Erachtens aus gutem Grund, die Verfahren sind eben nicht abgeschlossen. Und Sie wissen bis zum Schluss nicht, welche Wendung so ein Verfahren tatsächlich nehmen kann. Besonders wichtig für uns ist in dem Zusammenhang, dass aus diesen Akten nichts nach draußen getragen wird, sei es in Gutachten oder in anderer Form. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass Untersuchungen, ich sag mal, in jeder Hinsicht unbehindert geführt werden können. Ich will damit nicht sagen, dass die Monopolkommission uns behindert. Ich bitte, das alles im richtigen Kontext tatsächlich aufzunehmen. Aber das ist ein gutes Prinzip, dass ein Verfahren eben abgeschlossen sein sollte, bevor hier tatsächlich die Akteneinsicht vorgenommen wird, um jegliche Irritationen nach außen zu vermeiden. Und ich glaube, daran sollten wir festhalten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Wambach.
Ja, vielen Dank. Also zunächst auch zu bestätigen, dass wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten. Aber hier haben wir tatsächlich eine etwas komplexe Situation mit dem Akteneinsichtsrecht. Die Monopolkommission hat ja verschiedene Aufgaben, nicht nur die Wirkung der Praxis, sondern auch Stellungnahmen zu allgemeinen wettbewerbspolitischen Tatbeständen. Und unsere Sorge jetzt bei diesem konkreten Punkt, also erstens ist gut, dass es konkretisiert wird, das Akteneinsichtsrecht, das gab es ja schon immer, Monopolkommission hat Akteneinsichtsrecht, das wird konkretisiert. Hier ist die Sorge, wenn man es auf abgeschlossene Verfahren reduziert, zum einen Verfahren ist sauber definiert, also wenn ich jetzt im Krankenhausbereich nenne, da ist eine Sektoruntersuchung, die läuft seit Jahren, können wir jetzt nicht mehr zum Krankenhausbereich Stellung nehmen, wenn man sagt, das ist ja nicht abgeschlossenes Verfahren, also das beschränkt uns doch in der Arbeit, die Monopolkommission hat, das ist ja sozusagen als unabhängiges Organ hier auch eine Stimme für den Wettbewerb zu sein. Und also deswegen diese Konzentration auf abgeschlossene Verfahren. Es ist ja nie, wir äußern uns ja nicht zu konkreten Verfahren im Sinne des Kartellamts, soll das konkrete Verfahren so machen, sondern wir würden es in den gesamten Kontext. Und deswegen würden wir gern diesen Begriff raushaben und haben abgeschlossene Verfahren. Ansonsten ist der Vorschlag legalisch, damit zum Ganzen. Ja.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Wambach. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Hans-Jörg Durz, CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank. Ich möchte Frau Professor Seliger fragen. Der Referentenentwurf und der Regierungsentwurf unterscheiden sich unter anderem dadurch, dass im 19a hinsichtlich der Regelung der Behinderung von Wettbewerbern durch den Marktbeherrscher, durch das Tatbestandsmerkmal der Unbilligkeit bzw. der Behinderung des Wettbewerbs. Welchen Unterschied macht das und wie beurteilen Sie diesen Unterschied?
Frau Professor Seliger.
Also der Begriff der Unbilligkeit im Gesetz führt dazu, dass zunächst das Bundeskartellamt dann im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes tatsächlich feststellen muss, dass es zu einem unbilligen wettbewerbswidrigen Verhalten gekommen ist, also zu einem, ich sag mal jetzt einfach, extrem schädlichen wettbewerbswidrigen Verhalten, was da beim 19a jetzt beispielsweise im Regelbeispiel niedergelegt ist. Und das wäre auf Tatbestandsebene, also das Amt müsste das in erster Instanz dann den Unternehmen sozusagen nachweisen und nicht erst auf Ebene einer sachlichen Rechtfertigung, wenn der Begriff der Unbilligkeit gestrichen wird, wo das dann bei der sachlichen Rechtfertigung in die Unternehmenssphäre fiele, die dann gegenüber dem Amt nachweisen müssten, dass das, was sie dort tun, sachlich gerechtfertigt ist. Und die ganzen Beispiele, die wir eben hatten, Geschäftsgeheimnisse beispielsweise, mögliche Lizenzrechte oder sonstige Schutzrechte, die man auch hat in Bezug auf bestimmte Daten, da nachweisen müsste gegenüber dem Amt, dass man aus diesem sachlichen Rechtfertigungsgrund heraus ein bestimmtes Gebot oder eine Verpflichtung, die das Amt einem dann auferlegt, nicht einhalten muss.
Vielen Dank, Frau Professor Seliger. Nächste Frage kommt vom Kollegen Gerald Ulrich für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch mein Dank an die anwesenden Experten. Wir als FDP bewerten die generelle Richtung der GWB-Novelle durchaus als positiv. Wir sehen aber Probleme bei einzelnen Ausformulierungen, insbesondere bei der Abgrenzung von der digitalen und der analogen Wirtschaft. Deshalb geht meine Frage auch an den Dr. Scheibach. Ich möchte Sie fragen, Sie wissen ja, dass inzwischen in der Automobilindustrie ja auch sehr große Schnittstellen hin zur digitalen Wirtschaft sind. Und welche Pflichten würden sich denn aus der Datenteilung ergeben, weil ja ein Fahrzeug heute derart digital vernetzt ist, dass automatisch viele Daten gesammelt werden? Und welche Pflichten würden sich dort ergeben mit dem vorliegenden Gesetzestext auf Unternehmen, die eben keine digitalen Plattformen sind? Und vor allen Dingen, welche Dinge im Bereich der Haftung würde das dann mit sich bringen? Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Scheibach.
Ja, vielen Dank, Herr Ulrich. Sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir die Vorbemerkung, die einzige Plattform in Deutschland, die mit Sicherheit nicht vom 19a betroffen sein wird, ist wahrscheinlich die Plattform Industrie 4.0, die das federführende Wirtschaftsministerium selbst betreibt. Und diese Plattform, wer sie von Ihnen nicht kennt, ist hochinteressant, wird seit vielen Jahren mit Vertretern, vor allen Dingen der Industrie, mit IT-Experten, aber auch nicht nur, auch mit Juristen bestückt, hat viele Berichte verfasst, übrigens auch zur Entwicklung des Wettbewerbsrechts. Und dort geht es um die vernetzte Datenwirtschaft der Industrie. Und es ist sehr spannend, was man sich dort als Rahmenbedingungen vorstellt. Und natürlich sieht man dort auch Datenzugangs- und Datennutzungsansprüche sehr kritisch. Die besondere Situation, Herr Ulrich, der Automobilindustrie in diesem Bereich gestaltet sich, gerade was auch den 20.1-Ansatz geht, darin, dass seit vielen, vielen Jahren Milliarden investiert werden in die Digitalisierung oder ich würde genauer sagen in die datenwirtschaftliche Entwicklung dieser Branche, weil eben alle wissen, Daten nicht wie das Öl, das man nur einmal benutzen kann, das wissen wir in der Branche natürlich zurzeit sehr genau, sondern dass eben Daten vielfach genutzt werden können, auch auf nachgelagerten und vorgelagerten Märkten. Und wenn wir diese Investitionen sehen und welche Wettbewerbschancen bei den Investitionen in die Datenwirtschaft stecken, das wird man nicht bestreiten bei vernetzten Fahrzeugen, bei automatisierten Fahrzeugen, dann weiß man auch, mit welcher Sorge auch dieser Sektor auf diese Entwicklung schaut. Und die Europäische Union, wenn das, das ist hier wahrscheinlich bekannt, betreibt das inzwischen ja nicht mehr kartellrechtlich. Ich habe mich viele Jahre lang immer wieder mit der Kfz-GVO beschäftigt, bin auch schon etwas länger beim VDA dabei und weiß, dass es dort auch um Datenzugangs- und Datenteilungsansprüche ging, vor allen Dingen um die nachgelagerten Märkte, Service und Reparatur. Und irgendwann hat die DGCOM aufgegeben, weil sie festgestellt hat, das Thema, weil es immer digitaler wurde, Datennutzung, Datenzugang, auch auf so einem engen Thema Datenzugang, wird zu viel und man hat das in das Typgenehmigungsrecht hinaus verlagert. Also so bin ich das Thema bei der Kfz-GVO eigentlich losgeworden, aber es holt mich hier wieder ein. Und die Frage ist, ob man sich einen Gefallen tut. Wenn andere schon sektorspezifisch bei der Datennutzungsregelung unterwegs sind, wo die Branche mit so gewaltigen Investitionen unterwegs sind, ob man dann einen relativ undifferenzierten Anspruch, vor allen Dingen im 20, auch dem Private Enforcement zur Verfügung stellt oder ob man sich hier nicht dem europäischen Modell anschließt. Also die Investitionen der Automobilindustrie hier in Deutschland sind hochgradig relevant und Sie können in den Zeitungen lesen, dass nicht nur die großen Unternehmen, auch die kleineren hier gewaltig voranschreiten. Und da sollte auch die GWB-Novelle, die wichtig ist und in weiten Strecken auch richtig, vielleicht noch mal korrigiert werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Schalbach. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Pascal Meiser für die Fraktion Die Linke.
Ja, meine Frage richtet sich erneut an Herrn Dr. Riedel und ich will den Fokus auf den neuen Paragraph 39a richten. Weshalb genügt es ausweislich Ihrer Stellungnahme nicht, dass das Kartellamt die Möglichkeit erhalten soll, ausgewählten Unternehmen im Einzelfall zur Anzeige von Fusionen oder Übernahmen zu verpflichten? Und was bräuchte es aus Ihrer Sicht, um sogenannte Killerakquisitionen und damit einhergehende Verluste an Innovation und auch Beschäftigung zu verhindern?
Vielen Dank, Herr Dr. Riedel. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, auch im Bereich der Fusionskontrolle gibt es ja in dem Regierungsentwurf neue Regeln. Und so soll zum Beispiel die Aufgreifschwellen für die Zusammenschlusskontrolle heraufgesetzt werden, was durchaus nachvollziehbar ist, dass der Gesetzgeber oder die Bundesregierung von Zeit zu Zeit diese Aufgreifschwellen überprüft und gegebenenfalls anpasst. Da ja auch die Umsätze nominal von Jahr zu Jahr steigen. Aber allerdings sind wir der Meinung, dass diese Aufgreifschwellen doch zu hoch gegriffen sind und es durchaus zu Fusionen und Zusammenschlüssen kommen kann, die wettbewerbsrechtliche Implikationen nach sich ziehen würden und die somit unterm Radar der Wettbewerbsbehörden fliegen würden. Und als problematisch erachten wir die Regelung für überragend marktbeherrschende Unternehmen, wonach bestimmte Zusammenschlüsse von diesen Unternehmen mit Übernahmekandidaten, mit Zielobjekten nicht anzeigepflichtig sind und somit auch keiner Zusammenschlusskontrolle unterliegen. Und das bietet natürlich Raum für sogenannte Killerakquisitionen, also dem, wonach natürlich Unternehmen strategisch und gezielt junge, wachstumsstarke und innovative Unternehmen aufkaufen, sich zusammenschließen mit ihnen, bevor sie ernstzunehmende Konkurrenten werden können. Und diese Strategie der Markträumung ist in unserem Verständnis jedenfalls, hat eher weniger was mit funktionierendem Wettbewerb zu tun, sondern stattdessen provoziert es und begünstigt es Marktkonstellationen, die nicht erwünschenswert sind, zum Beispiel auch Monopolisierungstendenzen hervorrufen. Deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass alle Zusammenschlüsse überragend marktmächtiger Unternehmen anzeigepflichtig sind und somit auch einer Zusammenschlusskontrolle unterliegen müssen. Und die Heraufsetzung der Aufgreifschwellen wird ja auch ein Stück weit damit gerechtfertigt, dass der Aufwand für die zuständigen Wettbewerbsbehörden minimiert und reduziert werden sollen. Ja, das mag sein, aber ich glaube, es ist an der Stelle vielleicht sinnvoller, dass auch die personellen Kapazitäten der Wettbewerbsbehörden in diesem Zusammenhang ausgebaut werden und gestärkt werden. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Riedel. Ich würde mich selber dann mit einer weiteren Frage anschließen für die Unionsfraktion. Herr Mundt, ich hätte die Frage nach der schon erwähnten Parallelität zwischen einer deutschen Gesetzesnorm und dem EU-Recht. Wir wissen alle nicht so genau, was im Text drinstehen wird, den die EU vielleicht Anfang Dezember präsentieren wird. Aber wie müssen wir uns das ganz praktisch vorstellen? Beschränkt sich dann der Zugriffsbereich ausschließlich auf Sachverhalte, die in Deutschland innerhalb unserer Grenzen spielen? Ist das digital überhaupt möglich? Und mal vielleicht eine ganz praktische Frage mit Blick auf den Paragraphen 19a. Würden Sie uns mal schildern, wie die Vorgehensweise bei Ihnen im Haus und der Ablauf einer Prüfung nach 19a sein könnte?
Ja, vielen Dank, Herr Heider. Das wird jetzt in drei Minuten nicht so ganz einfach.
Aber ich gebe zu, ist auch sportlich.
Ich probiere das. Also erstens zu Ihrer Frage, wie ist das Verhältnis zum europäischen Recht? Die ist im Moment deswegen sehr schwer zu beantworten, weil wir nicht wissen, was uns der Digital Markets Act wirklich bringen wird. Die Kommission wird am 9. Dezember ihre Vorschläge vorlegen. Wir sind zwar in der Diskussion mit der Europäischen Kommission. Wir haben morgen und übermorgen ein Generaldirektorentreffen virtuell, wo wir das Thema auch diskutieren werden. Aber wir wissen nicht, was kommen wird. Deswegen nochmal begrüßen wir es ausdrücklich, dass wir hier in Deutschland so ein bisschen voranschreiten. Ich will auch darauf hinweisen, dass viele Sachverhalte nach wie vor sehr stark national geprägt sind. Amazon ist vor allen Dingen ein Thema in Deutschland. Deutschland ist der zweitgrößte Markt für Amazon weltweit nach den USA, sehr früh hier reingekommen. In anderen europäischen Ländern spielen ähnliche Plattformen eine viel größere Rolle, die national geprägt sind. Also wir sind hier ganz besonders von Amazon betroffen. Das ist in anderen Staaten anders. Deswegen, es gibt auch nationale Sachverhalte. Und Sie können sehen an manchen Verfahren, die wir geführt haben, gerade auch gegen Amazon, dass Amazon zum Beispiel seine allgemeinen Geschäftsbedingungen nach dem Verfahren bei uns in Bonn weltweit verändert hat, nicht nur in Bonn. Das haben wir also eine weltweite Änderung bewirkt. Deswegen, das lässt sich nicht auf Deutschland insgesamt reduzieren, wenngleich wir natürlich Verhalten aufgreifen, die sich hier in Deutschland auswirken auf deutschem Staatsgebiet. Das ist unsere Aufgabe. Also wir müssen da, wenn das DMA vorliegt, müssen wir sicherlich dafür Sorge tragen, dass wir hier zu einer Konsistenz kommen auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene. Aber nochmal, der 19a wird auch nationale Sachverhalte erfassen. Und es ist sicherlich auch so, dass die Gesetzgebung in Deutschland im Moment ein Stück weit inspirierend wirkt. Und wenn wir mehr über das DMA wissen, dann wissen wir auch, wie wir diese Normen ineinander greifen lassen können. Wie eine konkrete Prüfung nach 19a ablaufen wird, das ist im Moment natürlich noch schwer zu sagen. Ich kann sagen, wir haben intern eine Arbeitsgruppe etabliert, die sich schon seit langer Zeit, inzwischen seit Monaten, damit auseinandersetzt, wie wir 19a anwenden. Ich will darauf hinweisen, dass die Feststellung, dass wir es mit einem Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung zu tun haben, nach Absatz 1 und die Anordnung bestimmter Verhaltensweisen nach Absatz 2 in einem Rechtsakt angeordnet werden kann. Also es muss durchaus nicht so sein, dass wir zwei nachgeschaltete lange Prüfungen haben, sondern beides kann sozusagen uno actu geschehen. Das kann das Verfahren verkürzen. Die neue Vorschrift wird viele Abteilungen im Haus betreffen. Und wir werden ein einheitliches Vorgehen im Hinblick auf die Festsetzung nach 19a Absatz 1 und Absatz 2 sicherstellen.
Vielen Dank. Nächste Frage kommt von der Kollegin Katharina Dröge für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal Klaus Müller fragen. Die Sicherung fairen Wettbewerbs auf den digitalen Märkten war ja in der Vergangenheit trotz einer wirklich guten Arbeit des Bundeskartellamts und der Europäischen Kommission nicht trivial. Und deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie weitere Regelungsnotwendigkeiten sehen, die über den Gesetzentwurf der Bundesregierung hinausgehen, insbesondere vielleicht mit Blick auf Märkte, die verfestigte, nicht wettbewerbliche Strukturen haben und wo Sie gegebenenfalls die Notwendigkeit als Ultima Ratio einer missbrauchsunabhängigen Entflechtungsmöglichkeit sehen.
Vielen Dank. Herr Müller, bitte schön.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren, Frau Abgeordnete. In der Tat, digitale Märkte zeigen, sonst würden wir uns ja heute nicht so intensiv mit dem Gesetz beschäftigen, diese Besonderheiten auf, die Sie gerade erwähnt haben. Und ich will betonen, sie haben in vielen Fällen Vorteile für Verbraucherinnen und Verbraucher. Deshalb werden sie genutzt. Sie sind bequem, sie bieten Vielfalt. Aber damit haben Sie inhärent immer auch die Gefahr der monopolistischen Strukturen, über die wir ja heute an der Stelle reden. Wir können uns tatsächlich eine ganze Reihe von Instrumenten vorstellen, die wir heute im Gesetzgebungsverfahren diskutieren, die auch darüber hinausgehen, bevor wir zur Ultima Ratio kommen, die Sie gerade erwähnt haben. Wir wissen, dass auf europäischer Ebene just gerade diskutiert wird über Produktsicherheiten, also welche Qualitäten müssen eigentlich Plattformen garantieren. Wenn Sie heute etwas bestellen, fürs Weihnachtsgeschäft, wie auch immer, dann bestellen Sie eigentlich nicht in irgendeinem Land, sondern Sie bestellen auf der Plattform. Das kann aber dann im außereuropäischen Raum geschehen, womit Sie gar nicht rechnen und plötzlich gelten ganz andere Bedingungen. Das betrifft die Sicherheit von Produkten im Elektronikbereich zum Beispiel. Das kann bedeuten, dass Sie das gar nicht geliefert bekommen, obwohl Sie es bezahlt haben. An wen richtet sich Ihre Kritik? und zwar in der Realität, nicht auf dem Papier. Das heißt, wir diskutieren über Produkthaftungsregelungen, über Plattformhaftungsregime und wünschen uns aus Verbrauchersicht eindeutig hier, dass Plattformen ähnlich wie Hersteller oder Importeure auch eine Rechtsverantwortung bekommen für das, was sie bekommen. Sie profitieren ja auch ganz erheblich von dem Verbraucherverhalten. Also das gesamte Regime von Haftungsregelungen würden wir sozusagen noch zwischen der GWB-Novelle, die wir heute diskutieren, und der Ultima Ratio ansenden. Nichtsdestotrotz, und wir wissen, dass im Mutterland des Kapitalismus der USA wesentlich undogmatischer letztendlich über Entflechtungen nach Missbrauchsfällen diskutiert wird, ja auch schon mal praktiziert ist, es ist nicht trivial. Und insofern beantworte ich Ihre Frage mit Ja. Wir wünschen uns über das GWB hinaus weitere abgestufte Möglichkeiten, um Wettbewerb, um rechtskonformes Verhalten auch in der Praxis für Verbraucher und Verbraucher durchsetzbar zu machen. Und ja, dazu gehört letztendlich auch Entflechtung. Und wir sehen insbesondere in Amazon, ist ja schon erwähnt worden, die Diskussion, dass hier die Rolle zwischen Schiedsrichter, wenn ich das so sagen darf, als Marktplatz und Mitspieler, nämlich als Händler und als Akteur, mindestens verwischt wird. Und die Problematik wird sowohl von Kollegen aus dem Wirtschaftsbereich adressiert, die dort im Sinne der Händlerinnen und Händler ein solches Vorgehen problematisieren. Auch Verbraucherinnen und Verbraucher sind irritiert. Natürlich ist es nett, wenn Amazon's Choice sozusagen immer ganz vorne steht und man das Gefühl hat, ein Produkt, was sich sehr gut verkauft, wird plötzlich womöglich von der Plattform selber gefeatured und verkauft. Das verursacht Irritationen, zumindest bei den aufmerksamen Menschen. Und insofern sehe ich hier über das heute wichtige Gesetzgebungsverfahren, was wir uns in der Umsetzung so präzise wie heute diskutiert oder präziser als heute vorliegend schnell wünschen. Das ist gut. Und die Corona-Situation mit den Nachteilen für den stationären Handel hat, glaube ich, nochmal unterstritten, wie wertvoll das heutige Gesetzgebungsverfahren ist. Aber bitte hören Sie als Wirtschaftsausschuss da nicht auf zu diskutieren. Es gibt noch eine Menge mehr zu tun.
Vielen Dank, Herr Müller. Nächste Frage vom Kollegen Falko Mors, SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, in der Tat wird das GWB eine Dauerdiskussionsaufgabe. Da sind wir uns sicher. Und wie immer, und damit komme ich vielleicht auch zu meiner Frage an Herrn Professor Dr. Potzu nochmal. Wie öfter gibt es dann auch dieses Mal wieder das Ansinnen, erstens jetzt aus dem Bundesrat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nochmal Ausnahmen dort mit einzufügen? Und wir wissen auch, dass es ja verschiedene Vorstöße sonst aus dem Bereich der Presse gibt, auch im Paragraphen 35, also in der Fusionskontrolle nochmal Ausnahmetatbestände für auch Presse zu etablieren. Da würde mich Ihre Sicht nochmal auf beide Aspekte, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber eben auch Pressefusionskontrolle interessieren.
Vielen Dank, Herr Professor Potzu.
Ja, vielen Dank. Dass jedes Mal, wenn es darum geht, das Kartellrecht für eine Branche besonders zu gestalten, fährt bei jedem echten Kartellrechter der Puls hoch, weil das sozusagen einer der Erfolgsgaranten dieses Gesetzes ist, dass es für alle Branchen anwendbar ist. Ich nenne das immer das Universalitätsprinzip. Ja, dadurch wird auch eine gewisse Gerechtigkeit hergestellt im Sinne von alle Unternehmen und Branchen werden denselben Regeln, eben den Grundregeln der Marktwirtschaft unterworfen, sodass also eine Durchlöcherung für bestimmte Branchen und Sonderbereiche erstmal etwas ist, womit man sich sehr schwer tut, glaube ich, und womit wir uns auch sehr schwer tun sollten. Wir hatten 2005 das eigentlich ganz gut hingekriegt, dass man sozusagen ein Gesetz geschaffen hat, in dem die Ausnahmen, die es damals noch reichlich gab, sehr weitgehend zurückgefahren wurden. Nun ist es gerade heute, glaube ich, auch wieder so, das muss man sozusagen noch mal besonders deutlich sehen, dass Unternehmen heute ja extrem vernetzt sind, auf vielen verschiedenen Märkten tätig sind und so weiter. Also so wie man früher abgrenzen konnte, das ist ein Presseunternehmen, die machen nur Zeitungen, so ist das ja heute nicht mehr. Ne? Die machen ja heute alles Mögliche, es sind breit aufgestellte Medienunternehmen. Und selbst wenn sie in ganz andere Branchen gehen, haben sie immer wieder Überschneidungen mit solchen Unternehmen. Und dann kommt es natürlich auch immer wieder zu Konkurrenzsituationen, sodass es dann eben Ausnahmen problematisch sind. Das sozusagen als allgemeine Warnung vorab, wenn ich sozusagen mir diese Bereiche anschaue, die Sie genannt haben. Also insbesondere im Mediensektor besteht natürlich trotzdem auch bei allen im Raum wahrscheinlich das Gefühl, wenn wir denen noch irgendwie helfen können, seriöses Nachrichtengeschäft zu betreiben und seriösen Journalismus zu betreiben, dann sollte man denen vielleicht auch dort entgegenkommen, wo es hilfreich ist. Ob da jetzt aber gerade das Kartellrecht sozusagen der der Bremsklotz ist, der die Medienunternehmen momentan noch davon abhält, im Wettbewerb mit Twitter und Facebook und anderen zu bestehen, da habe ich meine Zweifel. Was die Pressefusionskontrolle angeht, da gibt es ja zum einen die Frage, wie setzt man da die Schwellenwerte an? Ich glaube, da kann man mit den jetzt hier vorgesehenen Reduzierungen auch leben, oder Erhöhungen sind das ja dann in dem Fall. Da nähert man das ja so ein bisschen an. Das ist sozusagen aus meiner Sicht hinnehmbar. Wenn es darüber hinausgeht, die Kooperationen jetzt auch noch im Fusionsbereich auf andere Weise zu privilegieren, sozusagen in Anlehnung an § 30, wäre ich da schon vorsichtiger. Ich hatte jetzt in den vergangenen Jahren, wo wir den § 30 schon hatten, nicht den Eindruck, dass das sozusagen jetzt dazu geführt hat, dass die Medien ganz neue Geschäftsmodelle gemacht haben und das Kartellamt war dann groß gefordert oder Ähnliches. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt sozusagen wirkliche ganz große Probleme bestehen, die man damit nicht lösen könnte, sodass ich da eher vorsichtig wäre. Was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen, dass das natürlich ein spannender und wichtiger Bereich unserer demokratischen Meinungsbildung ist, aber dass der natürlich in vielen Bereichen auch in ganz normalen Wettbewerbskonstellationen steht. Und immer, wo solche Wettbewerbskonstellationen berührt sind oder wo es um die Frage von Kabelnetzentgelten oder Ähnlichem geht, sollte man da auch vorsichtig sein, den Ausnahmen zu gewähren.
Vielen Dank, Herr Professor Potzun. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Andreas Lemmel für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, ich würde an Herrn Mundt die Frage richten, eigentlich im selben Sinne, wie das der Kollege Moors gerade gestellt hat. Es geht noch mal um die vom Bundesrat angeregte Ausnahme vom Kartellverbot bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und würde Sie noch mal um eine Bewertung bitten.
Vielen Dank. Herr Mundt, bitteschön.
Ehrlich gesagt hat mich die Forderung ein Stück weit überrascht, weil wir eigentlich in all den Branchen, wo es Probleme gibt mit der Anwendung des Wettbewerbsrechts, erstmal Signale von den Unternehmen oder von den Branchen selber bekommen. Das war vor einigen Jahren der Fall. Da haben wir auch Gespräche geführt. Danach ist uns aber von Problemen eigentlich nicht mehr berichtet worden. Insofern hat mich das jetzt an der Stelle überrascht. Im Übrigen ist es auch aus meiner Sicht so, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ja in zweierlei Hinsicht aktiv sind. Sie sind einmal hoheitlich aktiv in dem Bereich, ist oder öffentlich-rechtlich in dem Bereich stört das Wettbewerbsrecht a priori nicht. Und dann haben sie ihren Bereich sehr weit ausgedehnt, kann man nur sagen, in einen privatrechtlichen Bereich. Wenn Sie sich die Anzahl der Gesellschaften, der privatrechtlichen Gesellschaften angucken, die zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gehören, dann sind Sie jedenfalls erstaunt, wenn Sie mit der Materie nicht vertraut sind, wenn Sie sehen, was für ein Konglomerat da entstanden ist. Und diese Unternehmen stehen in ganz vielen Fällen in ganz konkretem Wettbewerb mit privatrechtlichen Unternehmen, die dasselbe Feld bearbeiten. Und ich sehe nicht, dass wir hier eine weitere Befreiung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten brauchen, weil sie hier ganz konkret, schlicht und ergreifend im Wettbewerb zu ganz normalen privatrechtlichen Unternehmen stehen. Also insofern sehe ich an dieser Stelle keinen Bedarf. Der ist nochmal auch an uns in der Vergangenheit nicht drangetragen worden. Wir hatten immer mal Gespräche wegen des Wunsches, Kosten durch Kooperationen zu reduzieren. Wir haben uns da in den Gesprächen, ich muss eigentlich betonen, die liegen jetzt wirklich schon längere Zeit zurück, immer sehr offen gezeigt für solche Kooperationen, wenn sie Effizienzen in dem Sinne generieren, dass hier Kosten bei den Unternehmen tatsächlich gesenkt werden können. So wie ich hier setze, kann ich das nur noch mal bestätigen. Wir sind immer noch offen für solche Kooperationen. Und ich kann die Unternehmen nur auffordern, dass, wenn es hier Fragen gibt, auf uns zuzukommen. Die formulierten Schwierigkeiten scheinen mir nicht über das hinauszugehen, was auch andere Unternehmen mitunter beklagen, dass sie nämlich seitdem die Unternehmen selber wissen müssen, ob ihre Kooperationen rechtlich durchführbar sind oder ob sie gegen Kartellrecht verstoßen, dass sie seitdem eine gewisse Rechtsunsicherheit verzeichnen, die wir ja versuchen auszugleichen durch die sehr intensive Beratung, die wir diesen Unternehmen zukommen lassen. Und im Übrigen will ich darauf hinweisen, dass für solche Kooperationen und für das Herstellen von Rechtssicherheit jetzt auch wieder Änderungen in der GWB-Novelle vorgesehen sind. Also mir scheinen die Probleme bei den Rundfunkanstalten nicht über das hinauszugehen, was sie in anderen Bereichen haben. Und ich kann auch nicht erkennen, dass das Kartellrecht hier sinnvollen Kooperationen in der Vergangenheit wirklich entgegengestanden hat. Also nochmal, das hat mich überrascht an der Stelle. Und ich sehe nach wie vor auch nicht die Notwendigkeit, an der Stelle Veränderungen zugunsten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vorzunehmen.
Vielen Dank, Herr Mund. Und die nächste Frage kommt vom Kollegen Leif-Erik Holm, AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Professor Potzun und ist etwas grundsätzlicher. Wir reden ja über das Thema, wie können wir gegen Wettbewerbsverzerrung, Monopolisierungseffekte angehen. Und nun ist es ja so, dass wir das Problem haben bei digitalen Plattformen, dass diejenigen, wenn sie groß genug sind, eben diese Marktmacht darstellen, weil sie eben die Plattform bieten, die Infrastruktur bieten, gleichzeitig aber Produkt und Dienstleistungen auch vertreiben über diese Plattform. Wie kann man das also generell besser entflechten? Es gibt ja Modelle, die das schon versuchen umzusetzen, in Indien beispielsweise, wo man genau das macht. Das ist ja in etwa auch das, was wir bei natürlichen Monopolen versuchen, dass wir also die Netze entflechten von den Betreiben oder den Durchleiten von Daten oder Strom oder Gas oder was auch immer. Das wäre doch aus meiner Sicht auch ein Ansatz, um die Marktmacht von digitalen Plattformen zu begrenzen.
Für die Beantwortung, Herr Professor Potzun, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Diese Entflechtungsfrage, die hat erstmal ein ganz großes praktisches Problem. Sobald das Bundeskartellamt oder jemand anders konfrontativ ein Unternehmen ernsthaft entflechten will, da rennen wir, glaube ich, in Rechtsstreitigkeiten herein, die wir, bis wir Google mal entflochten haben, haben wir wahrscheinlich schon wieder ganz andere Technologien sozusagen, auch wenn man sich den Entschädigungssummen oder Ähnliches vorstellt, was man da vielleicht im Blick haben könnte. Wenn man eine Entflechtung vornehmen will, die wirklich bedeutet, eine strukturelle Aufspaltung von Unternehmen, was ja bei diesen Hybridplattformen sozusagen das ist, was sozusagen interessant wäre. Also ich trenne sozusagen den Amazon Marketplace von also den Betrieb der Plattform als solchen davon, dass Amazon selber Güter anbietet. Das ist ja sozusagen das Problem. Wenn ich das wirklich durch eine Abspaltung schaffen wollen würde, dann geht das aus meiner Sicht nur im konsensualen Verfahren, also wenn die Plattformen sich selber darauf einlassen. Das klingt jetzt im ersten Moment natürlich nicht besonders wahrscheinlich, aber wir haben in der Vergangenheit Beispiele gesehen, in denen das funktioniert hat. Also beispielsweise, also der bekannteste Fall einer Unternehmensentflechtung der letzten Jahre ist wahrscheinlich derjenige, wo die britische Wettbewerbsbehörde, damals noch Competition Commission, die Flughäfen in Südengland entflochten hat, die alle bei einem Betreiber lagen. Und da gab es eben langjährige Verhandlungen und auch ein bisschen Druck und Zuckerbrot und Peitsche und so weiter, das verstehen ja die Betreffenden alle. Und da hätte ja beispielsweise auch das Kartellamt entsprechende Möglichkeiten oder die Europäische Kommission. Und wenn man sich dann aber sozusagen einigt und sagt, okay, wir verkaufen das, dafür kriegen wir vielleicht eben auch Geld in die Kasse und können uns wieder auf anderen Märkten umtun und so weiter und so fort, dann kommt man da, glaube ich, zu einer Lösung. Also eine konfrontative Entflechtung ist, glaube ich, aus rechtlichen, praktischen Gründen einfach extrem schwierig. Was aber interessant ist, und das ist ja das, was in 19a auch angelegt ist, ich greife mal ein Wort von Ihnen aus, die innere Entflechtung dieser Unternehmen. Ja, das ist ein Begriff, den Herr Mund geprägt hat für das Facebook-Verfahren, das Bundeskartellamt durchgeführt hat. Also wenn man es schafft, dass man innerhalb der Unternehmen diese Geschäftsbereiche ein bisschen auftrennt oder dass man eben bestimmte Grenzen einzieht, genauso wie es in 19a eigentlich angelegt ist, wo man sicherlich noch Präzisierungen vornehmen kann, dann haben wir vielleicht im Ergebnis zumindest, dass diese Übergriffigkeiten, die sich daraus ergeben, dass ich sowohl die Plattform betreibe als auch selbst im Wettbewerb stehe, dass diese Übergriffigkeiten weniger werden. Und das bedeutet beispielsweise im Bereich der Selbstbevorzugung, ne, also das ist sozusagen der Kernpunkt dessen, wo diese Plattformen ihre Macht ausspielen können. Wenn Amazon immer in die Buybox sozusagen das packt, was Amazon am meisten Profit bringt, dann ist das ein Fall der Selbstbevorzugung. Das ist genau der Spillover-Effekt, den ich sozusagen habe, weil ich auf verschiedenen Geschäftsfeldern tätig bin. Das kann ich vielleicht schon mit den Mitteln des 19a verhindern, ohne dass ich deshalb gleich Amazon aufspalten muss.
Vielen Dank, Herr Professor Potzun. Und die nächste Frage kommt vom Kollegen Falko Moors, SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde noch mal an Herrn Dr. Rodenhausen gehen und knüpft vielleicht an etwas an, was eben auch schon mal gefallen ist. Es gibt ja jetzt durchaus auch Änderungen, die vorgesehen sind hinsichtlich Auskünften bzw. Beratung und entsprechend ein Recht auf Entscheidung dann durch das Bundeskartellamt. Hier der Verweis ja auf 32c, da haben Sie auch in Ihrem Gutachten kurz Stellung zu genommen. Da würde mich noch mal interessieren, wie das jetzt aus einer Unternehmenssicht heraus bewertet wird, was dort hier mit dem Recht auf Entscheidung vorgesehen ist.
Herr Dr. Rodenhausen.
Danke, Herr Vorsitzender. Herr Mors, ja, das ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiges Thema und wir begrüßen die Neuregelung im Paragraph 32c ausdrücklich, da das ganze Thema Datenteilung und wie Unternehmen Daten teilen in der Tat nicht zu unterschätzen ist. Ich knüpfe gerne an eine Bemerkung von Herrn Scheibach, der eben zu Recht sagte, es gibt einen großen Unterschied zwischen Daten und Öl. Wenn ich ein Fass Öl teile, in zwei Teile und die eine Hälfte abgebe, gibt es in der Tat, halbiert sich der Wert. Beide Unternehmen haben dann nur noch die Hälfte. Bei Daten ist das in der Tat anders, nämlich der intrinsische Wert von Daten wird oftmals gerade dadurch erst entstehen, dass die Daten geteilt werden, dass der intrinsische Wert von verschiedenen Unternehmen verwertet werden kann. Und in der Vergangenheit war es in der Tat sehr schwierig für Unternehmen zu erkennen, was sind eigentlich die klaren Regelungen für Datenteilung. Denn das Kartellrecht ist, man könnte sagen, ein bisschen zwiespältig, denn auf der einen Seite diskutieren wir Datenzugangsansprüche, also eine zwangsweise Datenteilung. Auf der anderen Seite verbietet aber auch das Kartellrecht gewisse Datenteilungen, entweder wenn es dann zu Kollision kommt. Und in diesem Bereich mehr Klarheit zu bringen für Unternehmen, um ihnen eben klar die Möglichkeit zu geben, wenn sie Daten teilen wollen, freiwillig das unter klaren Regeln zu machen, ist dieser neue Anspruch auf das Vorsitzendenschreiben für Datenkooperation absolut der richtige Ansatz. Unserer Sicht geht der allerdings noch nicht weit genug, denn im jetzigen Entwurf ist die Rede von Kooperationen zwischen Wettbewerbern. Und wir meinen, dass insbesondere auch im vertikalen Bereich, also sprich zwischen einem beispielsweise einem Hersteller und einem Distributeur, in diesem vertikalen Bereich auch Klarheit herrschen müsste für Datenkooperationen, sodass man da das insofern ergänzen sollte. Und zweiter Punkt, 6 Monate sind recht lang. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Zalando gibt es erst seit 12 Jahren. Und aus unserer Sicht wären 6 Monate abzuwarten auf eine Entscheidung des Kartellamtes, das würde viel Daten den digitalen Rhein hinunterfließen. Insgesamt vertikale Kooperation sehr wichtig, um eben auch nochmal ein Gegengewicht darzustellen zur Datenmacht, die US- und asiatische Unternehmen derzeit darstellen. Und da könnte in der Tat eine vermehrte Datenteilung zwischen europäischen Ebenen mit klaren Regeln dazu beitragen, diese Datenvormacht der internationalen globalen Plattform ein Stück weit aufzuwiegen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Rodenhausen. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Hans-Jörg Kurz, CDU-CSU-Fraktion.
Dankeschön. Ich möchte noch mal Herrn Mund fragen. Herr Mund, was entgegnen Sie denn dieser Sorge, die auch von Herrn Dr. Scheibach ins Feld geführt wurde, was den Zugang zu Daten betrifft aus dem industriellen Bereich insbesondere? Und wir haben in Paragraph 19 den Zugang zu Daten nur unter der Bedingung angemessenes Entgelt. Wir haben dieses angemessene Entgelt aber nicht beim Paragraph 20 Absatz 1a. Sollte es nicht dort auch eingefügt werden?
Vielen Dank, Herr Mund, zur Beantwortung. Bitte.
Vielen Dank für die Frage, Herr Dorz. Ich habe, was meine Behörde betrifft, mein Amt, habe ich eigentlich eher die umgekehrte Sorge als Herr Dr. Scheibach, dass wir mit vielen Wünschen und Ansprüchen auf Datenteilung konfrontiert werden, dann aber wahrscheinlich vor dem Problem stehen, dass die Hürden für das Thema Datenzugang sowohl im 19 als auch im 20 doch sehr hoch sind. Beim 19 muss es sich erstmal um einen Marktbeherrscher handeln. Die Daten müssen wettbewerbsrelevant sein. Es muss angemessenes Entgelt jetzt mal dahingestellt festgesetzt werden. Und das ist für mich der schwierige Teil, wir müssen in allen Fällen, in denen wir Datenzugang gewähren, eine Interessenabwägung vornehmen, in die einfließen wird auf der einen Seite sicherlich das Thema Innovation und die Verknüpfung mit diesen Daten. Wir wollen ja den Unternehmen nicht das Incentive nehmen, solche Daten zu sammeln und entsprechend aufzubereiten. Wir müssen das Thema Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in unsere Überlegungen einbeziehen. Und wir müssen die Frage, handelt es sich um personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO in die Überlegung einbeziehen. Also Sie sehen, es ist eine sehr, sehr komplexe Interessenabwägung, die Sie da vornehmen müssen, wenn Sie tatsächlich Zugang zu diesen Daten gewähren sollen. Und wenn Sie dann noch das angemessene Entgelt hinzuziehen, da sind Sie eigentlich in einem regulatorischen Bereich, der sicherlich dann einer der schwierigsten werden wird. Also das ist eher meine Sorge, wenn ich die vielfachen Ansprüche sehe. Wir hören das aus vielen Bereichen. Ich war neulich bei einer Veranstaltung des Handwerks, das ja inzwischen auch vielfach schlicht und ergreifend auf Daten angewiesen ist, um bestimmte handwerkliche Verrichtungen überhaupt noch tätigen zu können. Also meine Sorge geht eher in die Richtung, vor allen Dingen eben, was diese Interessenabwägung am Ende betrifft. Aus meiner Sicht gedacht ist es ja auch so ein bisschen mit Zielrichtung eben auf die großen Ökosysteme, die auch thematisiert sind im Paragraph 19a. Und nochmal, das wird für uns ganz, ganz schwierig. Und ehrlich gesagt, Herr Schalbach hat vor allen Dingen auf den Private Enforcement Bereich, also die zivilrechtliche Durchsetzung dieses Anspruches verwiesen. Da wird das natürlich nicht einfacher sein. Die Gerichte werden mit denselben schwierigen Fragen konfrontiert sein. Also zusammengefasst, die Hürden scheinen mir im Moment so hoch, dass ich eher mit einem gewissen Respekt auf die Verfahren schaue, die sich da abzeichnen. Und ich glaube auch, dass so wie die Vorschriften zurzeit angelegt sind, dass es wirklich möglich sein wird, alle Interessen, die auch Herr Schalbach ja zu Recht formuliert hat, dass die in die Überlegung tatsächlich auch einbezogen werden können.
Vielen Dank, Herr Mundt. Und der nächste Fragesteller ist der Kollege Gerald Ulrich, FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Dr. Rodenhausen von Zalando. Wir waren sehr überrascht zu hören, dass bei der Eingabe von in Suchmaschinen es nicht nur darum geht, wie oft ein bestimmter Begriff oder wie oft ein bestimmter Artikel gesucht wird, sondern dass Unternehmen wie Zalando zum Beispiel ihre Rangstellung über geschaltete Werbung kaufen müssen und dass der Platz 1 ja sogar ersteigert werden muss. Das sehen wir eigentlich nicht an als einen fairen Wettbewerb. Kennen Sie diese Methoden? Wir bemängeln das in unserem Antrag ganz explizit. Und wie stehen Sie zu diesen Methoden? Und eine zweite Frage wäre noch, was müssten wir denn tun im deutschen Recht, speziell jetzt auch in der GWB-Novelle, wenn wir es explizit zulassen wollten, dass auch deutsche Unternehmen sich so weit nach oben skalieren können, dass sie wirklich auch anderen bereits etablierten großen Unternehmen auch die Stirn bieten können. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Rodenhausen. Sie haben das Wort zur Beantwortung.
Ja, vielen Dank. Zwei sehr interessante Fragen. Erstens zum Thema Werbedienstleistungen und wie sie von deutschen und europäischen Unternehmen wahrgenommen werden, insbesondere die Werbedienstleistung von großen globalen Plattformen. Und das ist etwas, was in der Tat auch uns betrifft. Wir selbst nutzen zur Erreichung unserer Kunden die Werbeangebote von diesen großen Plattformen. Diese Plattformen sind dabei, muss man sagen, für uns zu essentiellen Partnern
geworden. Gleichzeitig beobachten wir auch, wie diese Partner, wie diese großen globalen Plattformen immer mit mehr mit uns in den Wettbewerb treten, beispielsweise in den E-Commerce einsteigen. Und das ist etwas, das nicht nur wir, sondern auch andere deutsche Unternehmen aus anderen Branchen beobachten, wie beispielsweise aus der Tourismusbranche. Die sehen, dass da immer mehr eine große internationale globale Plattform, die durch ihre Werbedienstleistungen Daten von diesen Unternehmen bekommt, dann auch in den Wettbewerb mit diesen deutschen, europäischen Unternehmen tritt. Und wir haben nichts gegen diesen Wettbewerb. Wir scheuen den nicht. Im Gegenteil, Wettbewerb ist gut. Er muss nur unter fairen Bedingungen stattfinden. Und da sehen wir in der Tat auch den 19a als eine gute Rahmenbedingung für diese für einen solchen fairen Wettbewerb. Und unfair, um ein Beispiel zu geben, unfair wäre es etwa, wenn eine solche große internationale Plattform beim Eintritt in bestehende Aktivitäten deutscher Unternehmen Daten verwenden würde, die sie durch diese Werbedienstleistungen bekommt. Und deswegen hätten wir auch einen Vorschlag zur weiteren Präzisierung in Paragraph 19a Absatz 2. Da könnte man etwa ein weiteres Regelbeispiel anfügen, das eben klarstellt, dass bei einem solchen Markteintritt dieser Plattformen sichergestellt wird, dass durch die Nutzung einer Werbedienstleistung die erhaltenen wettbewerbsrelevanten Daten dann eben entsprechend nicht zweckentfremdet werden dürfen. Zur zweiten Frage, was kann man tun, was kann der Gesetzgeber tun, um auch europäischen Unternehmen weiterhin die Chancen offen zu halten, den richtigen Rahmen schaffen und auch zu differenzieren zwischen verschiedenen Plattformen. Und denn klar ist, Plattform ist nicht Plattform und ein mögliches Differenzierungskriterium wäre hier sicher wieder die Nutzerzeit,
die man nicht nur erneut.
Sie sagen, es ist
leider abgelaufen.
Die Zeit wird immer wichtiger. Ein besseres Stichwort gibt es nicht. Danke.
Die Nutzerzeit ist sozusagen in diesem Moment abgelaufen. Wir kommen zum nächsten Fragesteller und das ist der Kollege Hans-Jörg Dorz, CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank. Ich möchte Frau Professor Seliger zum 39a noch fragen. Das Thema Killer Acquisitions ist ja eines, das wir auch hinterher diskutieren. Und wir haben ja auf der einen Seite diesen Antrieb bei den Startups, möglicherweise zu diesem Exit zu kommen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass sehr marktmächtige Unternehmen das ganze Ökosystem aufkaufen. Ist es denn durch den 39a gelungen, dieses Problem zu adressieren? Wie schätzen Sie dies ein?
Vielen Dank, Frau Professor Seliger, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Dorz, für die Frage. Aus meiner Sicht ist der 39a eine Vorschrift, die die Killer Acquisitions nicht im Blick hat oder in den Blick nimmt. Es ist überhaupt eine Vorschrift, die wiederum eine sehr neue Vorschrift ist und die mit sehr, sehr niedrigen Schwellenwerten arbeitet. Und da hatte der Herr Redl gesagt, eben Schwellenwerte werden von Zeit zu Zeit verändert. Man muss sagen, die Schwellenwerte bei der Fusionskontrolle sind jetzt jahrelang nicht verändert worden. Und wenn ich mir einmal angucke, die Inlandsumsatzschwellen, die jetzt sehr moderat nur angehoben sind, wieder im europäischen Vergleich. Also wenn ich mir angucke, Frankreich oder die Niederlande, da liegt das mit 30 Millionen deutlich höher als bei uns, werden ohnehin sehr viele Fälle in Deutschland erfasst. Was man eben auch daran sieht, dass mit 1400 Fällen das Bundeskartellamt eben selber auch sagt, wir haben zu viele Fälle drin. Der 39a ist jetzt seinerseits, deckt einen sehr, sehr kleinen Bereich ab. Er findet nur dann Anwendung, wenn das Bundeskartellamt bereits eine Sektoruntersuchung durchgeführt hat in einem Bereich und es da wettbewerbswidrige Probleme gibt. Und dann sollen die Unternehmen, die eine überragende oder eine übergreifende beherrschende Stellung haben, tatsächlich auch alle Akquisitionen anmelden müssen, wenn das Unternehmen nur 2 Millionen Umsatz hier in Deutschland macht und 2/3 dieses Umsatzes in Deutschland selber. Also es wird für sehr kleine, in Deutschland bezogene Unternehmen greifen. Aus meiner Sicht eher auf regionalen Märkten. Die Start-ups oder die Killer-Akquisitionen, die hatten wir gehört in der Wettbewerbskommission 4.0. Da ist mir sehr präsent noch die Stellungnahme, wo die Start-ups selber gesagt haben, dass sie eigentlich ganz gerne aufgekauft werden wollen, weil am Ende des Tages sie ansonsten vielleicht auch gezwungen sind, weil es ja ein Geschäftsmodell ist, zu entwickeln und da ein Anreiz gesetzt wird, möglicherweise schlicht in andere Länder dann auch abzuwandern, wo es eben solche Fusionskontrollnormen in der Form nicht gibt und man ohne weiteres eben bis zu 30, 40 Millionen Umsatz sein Unternehmen verkaufen kann. Also ich glaube, dass die 39a-Regelung diesen Bereich dann nicht tatsächlich erfasst und regelt und dass sie in der Form, wie sie jetzt da ist, nicht wünschenswert ist.
Vielen Dank, Frau Professor Seliger und der Kollege Falko Moors, SPD-Fraktion, mit der nächsten Frage. Bitte schön.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Das ist ja meine letzte Frage. Ich möchte erstmal allen für eine exzellente Anhörung danken, die, glaube ich, sehr aufschlussreich nochmal war. Meine letzte Frage würde nochmal an Herrn Professor Dr. Potzun gehen, und zwar zu der Schnittmenge mit verbraucherrechtlichen Verstößen. Haben Sie sich ja auch in Ihrem Gutachten geäußert, wo Sie ja doch nochmal eine stärkere Verknüpfung auch vorschlagen. Vielleicht können Sie uns das auch nochmal hier erläutern.
Ja, vielen Dank, Herr Moors, dass Sie Ihre letzte Frage nutzen, um dieses Lieblingsthema von mir nochmal auf den Tisch zu bringen. Das ist ja wunderbar. Und ich glaube, das ist auch ein ganz passendes Thema, weil wir sprechen ja da über die Frage, ob das Bundeskartellamt verbraucherrechtliche Befugnisse kriegen soll, die es bislang nicht hat. Also das Kartellamt kann momentan Ermittlungen in dem Bereich durchführen. Das haben wir bei der 9. GWB-Novelle, da saßen wir auch schon in dieser Runde zusammen, da ist das eingeführt worden 2017. Und seither hat das Bundeskartellamt mehrere Sektoruntersuchungen durchgeführt auf verbraucherrechtliche Verstöße hin, Smart TVs, Vergleichsportale, Nutzerbewertungen, wo jeweils herausgearbeitet wurde mit den Ermittlungskompetenzen, die das Amt eben hat, welche Probleme es da gibt. Und ich finde das Interessante an diesen Verfahren und an diesen Fällen, dass die eben einen sehr engen Bezug zum Thema Digitalisierung aufweisen, wo wir eben sehr deutlich sehen, das ist ein Thema, das ist nicht nur kartellrechtlich, da geht es nicht nur um den freien Wettbewerb, sondern da geht es eben auch um die Fairness der Vermittlungsleistungen, die erbracht werden. Das ist eben auch ein Thema, das rüberreicht in den Bereich, den wir eben im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb beispielsweise oder im AGB-Recht geregelt haben. Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wenn das Kartellamt da ermittelt und alle sind zufrieden mit den Ergebnissen im Sinne von gut, dass da mal jemand draufschaut, sollte es dann nicht auch vielleicht den nächsten Schritt geben, dass das Kartellamt eben auch bestimmte Befugnisse hat, dass man manches schnell abstellen kann. Dagegen wird eingewandt, dass wir ja, Herr Müller sitzt ja hier in unserer Runde, eine sehr gut funktionierende private Rechtsdurchsetzung in diesem Bereich haben. Aber das Problem mit der privaten Rechtsdurchsetzung ist, also Herr Müller, VZBV, Wettbewerbszentrale machen da hervorragende Arbeit, das Problem ist natürlich schon, dass wir jetzt immer stärker Verhaltensweisen von Unternehmen sehen, die gar nicht mehr offensichtlich sind, wo das Risiko, wenn ich da als privater Kläger reingehen soll, relativ hoch ist, weil mir gar nicht so klar ist, was kommt am Ende dieses Verfahrens überhaupt raus. Und ob Sie jetzt als VZBV den Mut haben, Amazon bis zum Bundesgerichtshof zu schleifen für eine Verhaltensweise. Sie haben den, ich weiß, Herr Müller, ja. Aber das machen Sie wahrscheinlich auch nicht jede Woche. Und vielleicht müsste man es eben doch ein bisschen stärken. Und da sozusagen eine moderate Ergänzung hinzukriegen, dass wir vielleicht noch einen weiteren Enforcer haben, der da in das Feld reingehen kann. Gerade weil ganz viele dieser Verhaltensweisen, also ich denke so an Dark Patterns oder sowas, ja, hinter der Benutzeroberfläche ablaufen. Das sehen wir von außen gar nicht mehr, was da genau passiert. Das ist für uns häufig eine Blackbox. Und wenn man dann jemanden hat, der da reinschauen kann, nämlich eine Behörde, die das ermitteln kann, dann ist es aus meiner Sicht logisch, dass man dann auch den nächsten Schritt geht und sagt, dann dürft ihr zumindest mal eine Abstellungsverfügung erlassen. Sonst wird das künstlich auseinandergerissen, dieses System. Wir haben dazu ja auch für das Bundeswirtschaftsministerium schon mal ein Gutachten verfasst, in dem es uns eben auch besonders wichtig ist, dass man diese Verzahnung mit der privaten Rechtsdurchsetzung vernünftig hinkriegt. Ja, weil ich glaube schon, das ist auch ein Asset in Deutschland, dass wir eben so starke Mitbewerber, Verbände und so weiter haben, die da in der Durchsetzung tätig sind. Wir sollten uns allerdings auch vor Augen führen, dass wir damit in Deutschland europaweit eigentlich ein Ausnahmemodell haben. Also es gibt, glaube ich, nur in Österreich sonst noch so eine starke oder keine starke behördliche Durchsetzung in dem Bereich. Also kurzum, ich meine, man sollte hier den zweiten Schritt folgen lassen, auch weil sich das Bundeskartellamt, da vergebe ich jetzt mal Noten, auch wenn mir das nicht zusteht, sich da bewährt hat in dem Bereich. Ja, also die Sektoruntersuchung mit den Sektoruntersuchungen gezeigt hat, man geht da mit einem wirtschaftlichen Ansatz ran, man kann da Dinge aufdecken, die sonst vielleicht unter der Oberfläche werden, und dann ist es sinnvoll, auch Durchsetzungsbefugnisse anzuknüpfen.
Vielen Dank, Herr Professor Potzun. Ich glaube, Herr Müller hätte sich über die Frage auch gefreut, aber so ist das nun mal hier. Herr Müller, zwei Fragemöglichkeiten haben wir noch. Der nächste ist der Kollege Pascal Meiser für die Fraktion Die Linke. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine letzte Frage geht an Herrn Dr. Riedel vom DGB. Reicht aus Ihrer Sicht eine reine Schärfung des Wettbewerbsrechts aus, für sich genommen, um Amazon, Facebook, Google und Co. wirkungsvoll zu regulieren? Wir als Linke schlagen ja da ein Plattformstrukturgesetz vor. Welche Regelungsbedarf sehen Sie über das Wettbewerbsrecht hinaus in diesem Bereich?
Vielen Dank, Herr Dr. Riedel. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, in der Tat ist natürlich die Dominanz und die Macht einzelner Unternehmen ein wettbewerbsrechtliches Dilemma. Und das Wettbewerbsrecht hat natürlich den Ansatz, dieses Dilemma auflösen zu wollen. Nichtsdestotrotz sind wir der Ansicht, dass der Instrumentenkasten, der zur Verfügung steht, schnell an seine Grenzen stößt. Und deswegen sind wir der Meinung, dass fairer und funktionierender Wettbewerb auch außerhalb des GWB organisiert werden muss. Ja, das kann natürlich, das kann in Form eines Plattformstrukturgesetzes erfolgen. Ich erinnere mich auch an den Bericht der Wettbewerbskommission, Kommission Wettbewerbsrecht 4.0, die das ja auch gefordert haben, bestimmte Verhaltensweisen von marktmächtigen Unternehmen außerhalb des GWB zu organisieren, zu regeln. Da würde ich ansetzen. Und ich bin der Meinung, um ein faires und funktionierendes Wettbewerbsrecht herzustellen, sollten wir uns keine Denkverbote ansetzen. Oder sollten wir keine Denkverbote ansetzen. Und das schließt auch das vorhin angesprochene mögliches Entflechtungsinstrument einzelner Unternehmen ein. Und das ist klar, das kann, eine mögliche Entflechtung kann nur als Ultima Ratio dienen. Und es muss auch mit Sorgfalt und Bedacht eingesetzt werden. Und es sollte natürlich auch entlang datenschutzrechtlicher, verbraucherrechtlicher, beschäftigungspolitischer und sozialer Ziele erfolgen. Und von daher achten wir so ein solches Instrument durchaus als gangbaren Weg. Und die Diskussion darüber ist ja auch nicht neu. Also ich erinnere mich an die Diskussion um ein Trennbankensystem vor 12 Jahren in der Finanzkrise. Das war ja auch letztendlich nichts anderes als Entflechtung von Banken, und zwar von Teilen des Investmentbanking von dem klassischen Bankengeschäft. Das Instrument der Entflechtung gibt es in den USA seit 100 Jahren. Auch im politischen Raum wird das ja immer wieder mal ins Spiel gebracht. Ich erinnere mich auch, dass die FDP in der letzten schwarz-gelben Koalition das durchaus mal diskutiert hat. Und auch auf europäischer Ebene gibt es ja Ansatzpunkte. Meines Wissens ist da nur 2013 das Abfallwirtschaftssystem in Österreich entflechtet worden. Von daher, eine Entflechtung ist ein mögliches Instrument, sagen, um den Katalog auch zu erweitern, wie man funktionierenden Wettbewerb herstellen kann. Plattformstrukturgesetz ist natürlich auch, könnte dort ansetzen. In dem Zusammenhang würde ich auch nochmal in Erinnerung rufen, beziehungsweise zu schauen, wie ist es denn möglich, vielleicht Dienste, die bei den sogenannten marktmächtigen Plattformen angeboten werden, auch vielleicht durch öffentlich allgemein zugängliche Bereitstellung gewährleistet werden kann. Also Alternativen zu den GAFAs dieser Welt. Auch wenn wohl wissen, dass das natürlich ein langer und schwieriger Prozess sein wird. Aber ich denke, die Mühen könnten sich durchaus lohnen, da eine Alternative bereitzustellen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Riedel. Und die letzte Frage kommt von der Kollegin Katharina Dröge für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben eben richtig gesagt, Herr Müller hätte sich über die Frage des Themas Verbraucherschutz gefreut. Deswegen möchte ich ihn jetzt auch fragen dazu. Ja. Herr Mors hat den Herrn Potzun richtig gefragt nach dem Thema Stärkung des behördlichen Verbraucherschutzes. Herr Potzun hat ein gutes Gutachten für die Bundesregierung geschrieben. Deswegen ist es etwas verwunderlich, dass das Thema Verbraucherschutz jetzt so die große Leerstelle in dieser GWB-Novelle geworden ist. Und meine Frage wäre auch an Sie, ob Sie sich vorstellen könnten, dass eine Stärkung des behördlichen Verbraucherschutzes in Ergänzung zur Arbeit der Verbraucherzentralen nicht ein sinnvoller Weg wäre.
Vielen Dank, Herr Müller. Jetzt aber.
Vielen Dank, was wunderbare Gedankenübertragungen hier stattfinden. Vielen Dank für die nochmal Einbringung dieses wichtigen Aspektes und in der Tat die Unterstützung für die heutige GWB-Novelle habe ich vorhin schon ausgeführt, aber ich glaube, es ist richtig, über den Tag hinaus zu denken. Und wenn wir auch auf die europäische Diskussion gucken, Sie wissen, dass just gestern der Trilog zu Ende gegangen ist durch die Abstimmung des Europäischen Parlaments. Wir werden auch in absehbarer Zeit, auch im Deutschen Bundestag, über die nationale Umsetzung weiterer Klageinstrumente diskutieren. Weil ich will von Professor Potzun das unterstreichen, ich glaube, wir haben in Deutschland alles in allem eine sehr erfolgreiche Arbeitsteilung Die Rechtsdurchsetzung geschieht durch zivilgesellschaftliche Verbände. Die Wettbewerbszentrale, Verbraucherzentrale sind schon erwähnt worden. Allein wir bringen über 1000 Verfahren jedes Jahr auf den Weg und sorgen dafür sowohl für Verbraucherrecht wie, glaube ich, auch fairen Wettbewerb. Wir können das immer dann besonders gut tun, wenn es eine sehr enge Kooperation und, wie Sie sagten, präzise Arbeitsteilung zu Behörden gibt. Und ja, das Bundeskartellamt, nicht nur, weil ich Herrn Mund sehr schätze, sondern mit seiner Behörde ist das natürlich besonders gut und intensiv. Wir kooperieren im Facebook-Verfahren miteinander. Es gibt vielfältige Arbeitsbeziehungen des Informationsaustausches. Ich will aber auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationsgesellschaft nennen, die Bundesnetzagentur. Beim Kraftfahrtbundesamt hätten wir uns das mehr gewünscht, beim Luftfahrtbundesamt auch, aber das gehört nicht hierher. Das heißt, in dem Moment, wo hier Zivilgesellschaft und Behörden gut, vertrauensvoll und auf hohem Niveau im gegenseitigen Respekt ihre Aufgaben kooperieren, kann, glaube ich, ein gutes Ergebnis entstehen. Insofern haben wir immer in den letzten Jahren und auch dieses Mal die Stärkung des Bundeskartellamtes befürwortet. Ich glaube, es ist eine Chance. Bitte nicht nur auf dem Papier, sondern auch in Euro und Cent. All das, was Herr Mund heute gehört hat, soll er auch mit Kolleginnen und Kollegen umsetzen. Wenn er das nicht sagen kann, sage ich das. Dafür wünschen wir uns eine angemessene personelle Ausstattung im Haushalt, weil nur dann kann das Ganze auch letztendlich funktionieren. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wo das hervorragend geklappt hat. Wir haben uns sehr über die Sektoruntersuchung des Bundeskartellamtes zu Vergleichsportalen gefreut. Und der VCBV hat daraus 8 Verfahren generiert. Und weil wir ja kein Blatt vor den Mund nehmen, das betrifft Opodo, Verivox, Check24, Finanzen.de, Check24, Smartchecker. Das war jetzt leider nicht Amazon. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn Sie bei diesen Verfahren mit dabei gewesen wären. Aber wir haben hier führende Vergleichsportale verklagt, weil sie auch basierend auf den Erkenntnissen des Bundeskartellamtes unseres Erachtens gegen Recht verstoßen. Das entscheiden natürlich nicht wir letztendlich. Dafür gibt es Gerichte. Das ist genau die richtige Arbeitsteilung. Und in dem Geiste glaube ich, dass mit den heutigen vorliegenden Entwürfen ein guter Schritt gemacht wird. Es kann definitiv darüber hinausgehen. Wir sehen in anderen Ländern, wie es dort geregelt ist. Und spätestens mit der Umsetzung der europäischen Verbandsklage sehen wir uns wieder. Und dann, glaube ich, wird die Frage, wie das bei Behörden mit der Idee der Gruppenklage, die Sie ja sozusagen auf den Tisch gelegt haben, mit anerkannten Verbraucherschutzverbänden optimal umgesetzt wird. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Diskussion und sowohl im Sinne des Wettbewerbs wie im Sinne des Verbraucherschutzes eine großartige Chance für mehr Gerechtigkeit.
Vielen Dank, Herr Müller. Wir sind mit insgesamt 3 Runden durch. Mit einem Blick auf die Zeit werden wir eine Runde für die Fraktionen, sodass alle ausreichend zur Sprache kommen, nicht mehr hinbekommen. Das würde Redezeiten unter einer Minute ergeben. Ich glaube, das versuchen wir mal nicht an dieser Stelle. Ich darf mich deshalb bei Ihnen als Sachverständige ganz herzlich bedanken im Namen der Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben zur Beantwortung unserer Fragen. Auch wenn das manchmal etwas sportlich ist in der gesetzten Zeit, aber so funktioniert das nun mal hier bei uns im Parlament und im Ausschuss. Vielen Dank für Ihr Verständnis, sowohl hier als auch online zugeschaltet. Ich glaube, dass das auch hybrid geht, hat man ein ums andere Mal mehr in diesen Zeiten feststellen können. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie an der 10. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen hier mitgewirkt haben. Es ist ein wichtiges Gesetzgebungsvorhaben, weil es die Märkte nachhaltig mit Rahmenbedingungen versehen wird. Deshalb sind alle Abgeordneten aller Fraktionen sehr interessiert daran, dass wir dieses Gesetzgebungsverfahren zu einem guten Abschluss bringen. Und da dient auch diese Anhörung den weiteren Erkenntnissen. Ja, ich habe im Auftrag des Sekretariats noch die technische Bitte, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Videokonferenz diese verlassen. Die anschließende nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie wird dann über einen separaten Einwahllink versandt. Ja, das ist das Ende unserer Anhörung und der Sitzung. Ganz herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.